da ich habe geweint, bis ich konnte nicht mehr wirklich, es war zu viel.
Das war Seba Herrera, ehemaliger Crailsheimer und Bonner und jetzt frisch gebackener Eurocup-Champion. Und damit dann auch ein sportliches Willkommen hier zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Und ihr werdet es nicht glauben, aber beide Jungs an meiner Seite. Ich grüße euch, Robert in München und Rupert in Hamburg. Hi.
Stucky, servus. Hallo. Ja, besondere Anlässe, die lassen wir uns natürlich nicht entgehen.
Schön, dass wir bei dir in der Dreierrunde unterwegs sind. Wir haben das Eurocup-Finale, das wir nachbeleuchten wollen mit Gast, wie gesagt. Aber wir haben noch mehr Gäste, denn das FIBA Europe Cup-Finale steht auch vor der Tür. Und da haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Jonas Richter wird mit am Start sein. Und wir haben uns noch eine türkische Journalistenkollegin mit eingeladen, die uns mal so ein bisschen einen Ausflug in den türkischen Basketball gibt und uns so ein bisschen beleuchtet, was eigentlich dieser Gegner von Chemnitz imstande ist zu leisten und so weiter und so fort. Also, starten wir rein. Wir machen den Basketball-Bundesliga-Spieltag heute etwas kürzer und kompakter. Den hört ihr dann später. Als allererstes mal, Ruppi, du bist Feier erfahren. Du hast Wurzeln in Ostdeutschland. Wo kann man denn besser feiern? In Paris oder in Chemnitz? So eine Nacht durch.
Ich habe witzigerweise tatsächlich mal in Chemnitz gefeiert, eine Nacht, in einer riesigen Diskothek mit gefühlt 12 Floors, auch relativ hallennah. Das muss ich sagen, fand ich ganz gut. Also es kommt darauf an, was du willst, aber Ostdeutsch kann man schon bodenständig, zünftig zugleich feiern. Ich glaube, in Paris ist das etwas gehobener und da kann man auch sehr gut feiern, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Aber ich muss gestehen, die Nacht in Chemnitz habe ich in besserer Erinnerung als diverse Nächte in Paris.
Weil du keine Erinnerung mehr hast, oder?
Nö, sehr lebhafte Erinnerungen. Okay.
Dann wollen wir jetzt aber erstmal Robert fragen. Robert, dein Blick über den Weißwurst-Äquator hinaus. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Chemnitz oder Paris feiern warst. Du hast aber auf jeden Fall die Pariser feiern sehen. Lass uns ein kurzes Recap machen zu diesem Eurocup insgesamt und natürlich auch zum Eurocup-Finale. Vor allem dann eben, wie es so gerne heißt, die Telekom Baskets Bonn 2.0 in Paris. Als allererstes mal, lass uns in die zwei Finalspiele abtauchen, die Pariser da jeweils die bessere Mannschaft und deswegen auch verdientermaßen der Sieger.
Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich wollte auch gerade noch sagen, das ist der Unterschied zwischen Paris und Chemnitz. Paris darf schon feiern, Chemnitz kann noch nicht feiern. Ja, Paris hat eine unfassbare Eurocup-Saison gekrönt mit diesem 2-0-Erfolg im Finale gegen den französischen Vertreter aus Bourg. Ja, es war dominant von vorne bis hinten, dieser Wettbewerb. Eine Bilanz von 22-1 gespielt, Paris Basketball. Ich habe mal den Punkteschnitt ausgerechnet. Mit dieser Niederlage inbegriffen gegen Beşiktaş Istanbul gewinnt Paris ein durchschnittliches Eurocup-Spiel in dieser Saison mit mehr als 18 Punkten Differenz. Ja, und ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Die Mannschaft hat diesen Wettbewerb dominiert, hat ihn verdient gewonnen und hat verdient jetzt das Ticket für die Euroleague in der nächsten Saison gelöst. Und das wird, glaube ich, extrem spannend, wie sich diese Mannschaft unter Thomas Isalo in der Euroleague, in der Königsklasse des europäischen Basketballs beweisen wird.
Zu dieser Mannschaft gehört auch Seba Herrera. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt, früher bei Crailsheim, bei Bonn und auch bei Oldenburg übrigens gewesen. Wir haben mit ihm gesprochen und haben ihn genau das gefragt, in Richtung Euroleague, wie es da bei ihm aussieht. Er hat ja noch 2 Jahre Vertrag, haben wir dann in dem Interview auch rausgefunden, also jetzt noch ein zweites Jahr, ist also garantiert mit dabei in der Euroleague, aber er hat uns auch erzählt, dass er ganz schön platt ist und das nicht nur von der Feierei, sondern halt auch von den zusätzlichen 23 Spielen, aber das darf er euch jetzt gleich alles selbst erzählen. Hier ist Seba Herrera für euch. Seba, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Championship im Eurocup. Wie fühlt sich das aktuell an für dich?
Es fühlt sich sehr gut an. Viele Emotionen auf jeden Fall. Aber wenn ich das irgendwie zusammenfassen soll, sehr, sehr gut an.
Wie fühlt sich's körperlich gerade an? Wir sprechen jetzt hier am Montag. Ihr habt Freitag gewonnen. Bist du schon wieder im Training?
sagen wir so, morgen ist wieder Training. Deswegen, man fühlt sich ja ein bisschen angeschlagen an. vom Spiel und von ein bisschen feiern.
Ich habe mir sagen lassen, das geht in Paris ganz gut, oder?
Ja, gut. Ja, muss man schon zugeben.
Sehr nice. Welcher Titel war denn schöner? Basketball Champions League oder der Europe Cup jetzt?
Uff. Schwer. Also für mich, Champions League war mein erster Titel sozusagen im Ausland. Weil wir, als wir aufgestiegen sind mit Crailsheim, haben wir Finale verloren. Deswegen irgendwie Champions League war extrem besonders, weil, ja, wie gesagt, der erste. Aber, muss ich auch sagen, als wir Eurocup gewonnen haben, ich hatte so viel zu viele Emotionen, weil ich schon ewig diesen Euroleague-Traum verfolgt habe und keine Ahnung, es ist schwer zu entscheiden, aber ich glaube Eurocup. Da ich habe geweint, bis ich konnte nicht mehr wirklich, es war zu viel.
Wie würdest du das Niveau vergleichen eigentlich? Champions League, vergangene Saison, Eurocup, dieses Jahr, was war härter?
Champions League war letztes Jahr sehr gut, fand ich. Also ich dachte, es wird nicht so, also die Gegner waren extrem stark, also ich glaube, Malaga im Halbfinale ist locker Top 4 im Eurocup, locker. Die sind so stark. Insgesamt, schwer zu sagen. Champions League sind mehr Teams, oder?
Ja, sind mehr Teams. Eurocup sind ja nur 20.
Ja. Ja, genau. Champions League sind es 32.
Ja. Ja, ich würde sagen, insgesamt Eurocup ist ein Tick besser natürlich von der Qualität.
In der Spitze würde ich aber auf jeden Fall zustimmen.
Ja, ich glaube auch.
Und wie hast du das mit den verschiedenen Formaten wahrgenommen? In der Champions League ist ja erstmal diese Gruppe und dann gibt's die Play-ins, dann gibt's nochmal eine Gruppe und dann gibt's Viertelfinale und dann eben dieses Top 4 und im Eurocup ist ja ganz anders, jetzt diese Saison nochmal anders, aber diese lange, lange Gruppenphase. Wie schwer ist es da für euch Spieler auch, sich zu motivieren? Was ist da besser, was ist schlechter?
Ich finde die lange, diese lange, wie sagt man, Regular Season ist, ich finde es nicht so gut, weil, weißt du, danach Viertelfinale gegen Badalona hatten wir Duodai-Spiel. So, dann in einem Spiel kann alles passieren und dann spielst du ein schlechtes Spiel und dann eine sehr gute Regular Season kann so verschwinden. Das fand ich ein bisschen traurig. Also ich finde schon, dass zum Beispiel bei der Champions League ist ein bisschen besser aufgebaut. Dann die nicht so gut gespielt haben, kriegen noch ein Play-In und dann kriegst du ein Viertelfinale Best of Three. Letztes Jahr haben wir gegen Straßburg erstes Spiel verloren. Die haben uns komplett überrascht und dann haben wir es in Straßburg gedreht. Ich fand das schon irgendwie besser aufgebaut. Und der Final Four war extrem, extrem cool. Also dahin zu fliegen, Wochenende. Also es war auch viel drumherum, so, aber ich fand's cool gemacht von der Champions League.
Ja, den Modus finde ich tatsächlich etwas fragwürdig mit dem Do or Die. Jetzt haben sie ja zum Glück Playoff-Serien dann später eingeführt, aber das ist schon ziemlich unfair. Jahren, also genau, das ist, ich erinnere mich da auch.
Vor ein paar Jahren waren fast nur Do or Die.
Genau, mit Partizan, die also, dann nicht gewonnen haben.
Genau.
So, das finde ich schwachsinnig.
Genau, vor ein paar Jahren auch Ulm schlägt Badalona in Badalona. Ja. Badalona hat auch irgendwie nur ein paar Spiele verloren. Also das fand ich halt nicht so gut gemacht.
Ja. Wie krass ist das aktuell für euch? Ihr rasiert in jedem Wettbewerb. Das letzte Jahr mit Bonn, in diesem Jahr mit Paris. Ihr verliert kaum Spiele, vor allem auf internationalem Parkett. Da muss man sich doch irgendwann mal auch fragen, ey, passiert das hier gerade wirklich? Weil ihr seid jetzt beides Mal, jetzt mit Paris vielleicht noch eher als mit Bonn, aber jetzt nicht als der absolute Mega-Favorit, der alles kurz und klein schießt, da reingegangen.
Ja, also vom Anfang an haben wir versucht, eine Kultur im Verein aufzubauen. Natürlich ist es ein bisschen einfacher, wenn der Trainer 6 Spieler mitnimmt. Die wissen, wie er arbeitet, was er will. Und ich glaube, damit haben wir halt die anderen 6 noch gut integriert. Das hat auf jeden Fall die Sachen einfacher gemacht. Aber gleichzeitig im Verein musste man viel ändern. Das ist so ein junger Verein. Man musste an ganz vielen Sachen schrauben. Aber ja, deswegen ist auch Thomas so special. Er versucht, alle mit ans Board zu nehmen, alle an die Kultur, alle an die Disziplin zu halten. Sei der Wassermann oder sei der 12. Spieler, sei TJ Short, sei egal wen. Wir versuchen alle, das gleiche Ziel zu haben. Und ich glaube, das haben wir, ich glaube, so in Dezember hat so richtig Klick gemacht. Da haben wir davor so gegen Abstiegskandidaten auch verloren und wir haben so, wie sagen wir auf Englisch, so look in the mirror und wir dachten so, ey, das hier ist nicht so einfach, wie wir dachten, und haben wir noch härter gemacht, noch disziplinierter gemacht, und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall gelohnt für der Rest ist
auch. Was du gerade schon angedeutet hast, was Stucky auch einerseits meinte, du meintest, im Dezember hat es Klick gemacht, Stucky hat gesagt, ihr rasiert in jedem Wettbewerb. Da mal eine gewisse Doppelfrage zu. Das Net-Rating bei euch in der französischen Liga in den vergangenen 8 Spielen, habe ich jetzt zufällig eine Grafik gesehen, ist bei plus 30. Also das ist nicht von dieser Welt, das gibt's nicht. Plus 30er Net-Rating in der Liga. Das ist ganz witzig, so eine Grafik zu sehen, und ihr seid irgendwo eigentlich schon außerhalb des Bildschirms, weil es das gar nicht vorgesehen ist, so ein Net-Rating zu haben. Habt ihr euch vorher eher auf den Eurocup konzentriert, weil da zuerst eine Entscheidung anstand, weil es da um die Euroleague-Qualifikation, um einen Titel ging? Und glaubst du, wie schätzt du jetzt eure Chancen in der französischen Meisterschaft ein?
Also nein, wir haben uns nie auf ein Main-Ziel fokussiert. Bei uns ist immer das nicht, es ist Klischee, aber es ist wirklich immer das nächste Spiel das Wichtigste. Also es wird wirklich erwähnt im Video, in den Meetings, dass wir weiter fokussiert bleiben auf das Nötige. Für jedes Spiel, wir bereiten uns extrem vor. Also unser Staff macht einen krassen Job, weil die haben jedes Jahr haben die weniger Zeit und mehr Spiele. Von daher, nein, also wir haben uns nicht auf Eurocup irgendwie fokussiert. Also wenn es ein Eurocup-Spiel gab, dann haben wir die Woche alles gegeben, um dabei gut vorbereitet zu sein. Und wenn es ein französisches Ligaspiel gab, egal gegen wen, haben wir uns dabei fokussiert. Also das kann ich so nicht sagen, dass wir auf Eurocup einfach fokussiert haben.
Aber Monaco braucht schon noch, sollte schon noch antreten zu den Playoffs, oder?
Also, ey, wir versuchen jeden zu schlagen. Also, egal wer kommt, wir versuchen auf jeden Fall jedes Spiel zu gewinnen, und natürlich in den Playoffs versuchen wir, ja, die Meisterschaft zu holen, warum nicht?
Ja, klar. Wenn du schon so am Start bist, dann auch noch den Pokal gewonnen hast, diesen LNB Winners Cup, den ihr da geholt habt, der wichtigere Pokal ist in Frankreich, warum dann nicht ganz oben angreifen? Wie war das damals eigentlich in Bonn, als dann Thomas gesagt hat, er geht irgendwie nach Paris, und dann sind gleich 6 Spieler mitgegangen? Die werden ja nicht alle gleichzeitig gesagt haben, Coach, kann ich mitkommen? Sondern das ist ja irgendwie so gekommen. Dann spricht man so untereinander mit den Spielern, sagt, hey, hast du auch ein Angebot bekommen? Oder hey, mein Agent hat mir gesagt, da geht vielleicht was oder so in die Richtung. Wie ist das gekommen, so dass alle 6 auf einmal gesagt haben, sich committed haben, gesagt haben, ich gehe dem Coach hinterher?
Das Gute war, das war so, er hat das noch ruhig gehalten, so bis nach den Playoffs. Das war schon wichtig, um alle fokussiert zu halten. Natürlich, am Ende haben wir verloren, aber ich glaube, das war schon wichtig, dass wir uns alle weiter in die Playoffs fokussieren. Natürlich danach war so die ganze Zeit so die Gespräche, so, ey, hat dein Agent auch was gesagt oder nicht? So, das ist normal. Also Das passiert in jedem Team so. Und auch weil wir so eine tighte Mannschaft haben, so alle sind extrem gut miteinander. Aber ja, es war natürlich irgendwie lustig, so die Gespräche zu haben. Aber gleichzeitig auch war so eine Ehre, weil ja, so einen Schritt nach vorne mit ihm zu machen, ein begehrter Coach, das war schon für mich auf jeden Fall eine Ehre.
Du hast ja mit Thomas auch deine größten Karriereerfolge gefeiert. In Crailsheim hat er dich zu The Player erstmal gemacht. Dann bist du nach Oldenburg, da hat es nicht so gut für dich funktioniert. Dann kommst du nach Bonn zurück und es klappt plötzlich wieder mit Thomas. Und jetzt in Paris klappt es wieder mit Thomas. Ist so irgendwie deine, oder erklär uns mal, was ist da los? Erkennt Thomas einfach genau das, was in dir steckt und setzt sich optimal ein oder fühlst du dich in seinem System so wohl? Wo ist da diese Kombination, die einfach zwischen euch so gut funktioniert?
Ja, also ist auf jeden Fall ein bisschen von beiden, was du sagst. Also der setzt mich extrem gut ein, das muss man auch sagen. Und ich fühle mich auch wohl in seinem System. Also natürlich, ein Spieler muss auch ein guter Fit sein für ein Team. Also das ist Realität. Also natürlich manche Spieler können bei allen so, aber bei Thomas ist halt ein guter Fit für mich. Er weiß, was ich kann. Ich weiß, was er will. Das ist auch wichtig, weil manchmal bei manchen Trainern, du weißt nicht genau, wo du stehst.
So, ja klar.
Du versuchst ein paar Sachen, dann mag er das nicht und dann du bist so, okay, dann versuchst du was anderes. Also es ist immer so. Natürlich will ich gleichzeitig auch nicht so ein Stigma haben, dass nur bei Thomas irgendwie ich das kann. Also das will ich auch nicht so. Das ist auch nicht die Realität. Aber ja, ich habe auch unter wenigen Trainern gespielt. Also ich habe in Trier gespielt, in Crailsheim unter Thomas, dann Oldenburg bei Mladen Dragicic, kurz bei Ingo Freier. Da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Und dann wieder bei Thomas. Also ist auch nicht so irgendwie, dass ich bei vielen Trainern gespielt habe. Von daher, ja, wie du sagst, auf jeden Fall ein bisschen von beiden.
Aber es ist ja top, wenn es klappt. Also ja gar nichts Verwerfliches, sondern ja, ein Stigma. Also, von daher finde ich gar nicht.
Absolut nichts Verwerfliches, ja.
Finde ich gar nicht schlimm. Ja, genau. Ich finde, also du spielst ja auch dieses Jahr wieder eine wirklich gute Saison. Wie würdest du es vergleichen? Frankreich, wie ist der Spielstil anders? Leon Kratzer hat uns das vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Und als ihr den Pokal gewonnen hattet, und wie schaut man vielleicht auch von außen jetzt mal so auf die deutsche Liga? Wie wird die in Frankreich wahrgenommen, in Paris?
Also die französische Liga, ich war sehr überrascht. Also alle meinten, ja, es ist sehr athletisch, bla bla bla. Aber es ist sehr athletisch, also Wahnsinn. Wahnsinn, was die Domestic Players hier, also no front, aber manchmal kennst du nicht viele davon und die fliegen durch die Decke und es war der Wahnsinn. Die ersten 5 Spiele, ich war so, wow, wo sind wir? So, weil international, du weißt, manche Teams haben so und so viel Athletik oder so und so viel Talent, aber hier, alle Teams sind ähnlich aufgebaut. Und ich war, muss ich sagen, schon überrascht, weil in Deutschland, finde ich, haben wir mehr taktische Sachen, würde ich behaupten. Mehr der Trainer in jetzt wird kontrovers, aber ich finde, in Deutschland, der Trainer hat mehr Einfluss, hat vielleicht eine bessere Taktik oder hat die Mannschaft zusammen zu einem besseren Stil angepasst. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre. Und hier ist ein bisschen mehr Talent, ein bisschen mehr durch Athletik, ein bisschen mehr Freiheiten.
Individueller,
genau. Und das hat mich auf jeden Fall Probleme gegeben. Also, weil du erwartest, dass die diesen Play spielen oder keine Ahnung, wie in Deutschland, und dann nehmen den Ball, gehen Coast to Coast und danken in dein Gesicht und du bist so, oh, wow. Was ist gerade passiert? Oder es ist übertrieben gemeint, aber ist schon so ein bisschen. Also ich habe es auch schlecht erklärt, aber ja.
Nee, wir wissen, also ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Das Deutsch ist halt irgendwie auch so, wo man so sagt, das ist klischeehaft Deutsch, es ist alles so im Rahmen, in einem System.
Strukturierter.
Genau. Ist einfach so ein bisschen kontrollierter auch.
Genau. Ist weniger Athletik, mehr Kontrolle vom Trainer. Und hier ist, wie gesagt, individueller. Und manchmal ist das gut und manchmal kann in die komplett andere Richtung gehen. Also du kannst nicht sagen, es ist viel besser oder viel schlechter.
Kannst du dir erklären, warum euer Spielstil sowohl in Deutschland als auch in Frankreich so erfolgreich ist, sowohl im Eurocup als auch in der Basketball Champions League? Weil es sind ja so viele verschiedene Einflüsse und du sagst es ja auch, so viele verschiedene Arten des Basketballs, aber euer Spielstil scheint überall zu funktionieren.
Ja, also ich denke, weil wir auch extrem physisch spielen, wir spielen extrem schnell, sehr unangenehm für egal welche Gegner. Die meisten Teams laufen nach vorne, aber joggen zurück und wir versuchen in beiden Richtungen zu sprinten. deswegen, ich glaube, in jeder Liga können wir ein unangenehmer Gegner sein. Und auch, wir sind auch athletisch aufgebaut. Also wir haben viele, viele Wings, die sehr versatile sind. Die können mehrere Positionen spielen. Und dann haben wir die German Towers, die alles aufräumen. Von daher, ich glaube, in vielen Ligen können wir unangenehm sein.
Ja, nächstes Jahr spielt ihr nochmal in einer anderen Liga, der Euroleague. Siehst du euch als Club strukturell bereit dafür und fühlt sich auch persönlich ready?
Also persönlich fühle ich mich doch ready. Ich glaube, als Team können wir ein paar Sachen auf jeden Fall anpassen, als Organisation. Aber ich glaube, das wird mit der Zeit kommen. Also da wird auch unser Coach auch Druck machen. Aber ich glaube schon, dass wir natürlich, für uns alle wird schwer. Also ich sage nicht, dass wir da dominieren werden. Ich sage nur, dass wir wahrscheinlich ready sind. Wir versuchen da competitive zu sein. Das wird wichtig. Und wir haben alle Bock. Also dafür arbeiten wir. Wir kommen alle in diesem Team kommen aus kleinen Ligen. Also wir sind alle hungrig. Das macht uns auch ein bisschen aus, dass wir so No-Names sind. Von daher, ja, also erstmal wollen wir natürlich hier die Playoffs gut abschneiden. Wir wollen all the way gehen. Aber für nächstes Jahr natürlich, ja, wir haben alle extrem Bock.
Hast du auch Vertrag nächstes Jahr noch in Paris?
Ja, zum Glück schon.
Das war, glaube ich, ganz. Hast du direkt für 2 Jahre unterschrieben oder direkt schon verlängert?
Nee, 2 Jahre
unterschrieben. Ist auch, glaube ich, ganz angenehm, da zu leben.
Ja, also ich kann mich nicht beschweren, wirklich. Ich wohne in einer schönen Gegend. Aber manchmal, einzig was nervt, ist diesen Stau überall hin. Wirklich. Es ist halt anders. Also ich als Kind aus Santiago, 6 Millionen Stadteinwohner. Also es ist genauso stressig, wirklich. Stau überall hin, meine ganze Kindheit. Aber dann wohnst du 9 Jahre in Deutschland. Nur kleine Städte, Kreis sein. Okay, Bonn und Oldenburg sind so 200.000-300.000, aber es ist sehr angenehm. Brauchst du nur 10 Minuten irgendwo hin. So, ich habe mich so daran gewohnt. Und jetzt, wirklich, manchmal brauchst du 45 Minuten mit dem Auto irgendwo hin. Ich sehe so, oh mein Gott. Also,
es wird ein Spaß also im
das
Sommer.
Das ist mein einziger so Beschwerde.
Ja, gerade noch in Richtung Olympia, da bist du ja dann vielleicht auch im Urlaub, wird das bestimmt noch mal viel krasser.
Das sagen alle Franzosen hier, das wird ein Chaos. Anscheinend wollen die Leute von außerhalb nicht mal reinlassen, irgendwie, weil Paris ist so ein Kreis und wir wohnen so ein bisschen außerhalb. Und irgendwie musst du einen Pass haben, um reinzufahren und keine Ahnung. Also ich glaube, das werde ich mir nicht geben.
Da geht's dann schön nach Chile in Urlaub, ja, oder? In Heimaturlaub.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Seba, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du bei uns warst. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Und hier in Deutschland hat auf jeden Fall Paris Basketball einen großen Fokus, eben weil es so viele Bonner sind, die da hingegangen sind. Es wird immer noch eng verfolgt und ihr seid auch immer sehr Podcast-affin. Wir hatten schon TJ hier, wir hatten schon Leon hier, dich, Thomas kriegen wir auch noch bald. Also vielen Dank an euch.
Im Juni sprechen wir uns wieder, wenn ihr den nächsten Titel feiert.
Genau.
Das dürfte machbar sein. Ich finde auch, ich habe jetzt Paris auch schon ein paar Jahre so ein bisschen näher verfolgen können, wenn sie in Hamburg gespielt haben. Ich finde, das wächst wirklich auf eine gute Art und Weise, auch wie sie sich präsentieren und wie das Ganze so marketingmäßig gemacht wird. Das gefällt mir gut. Also ich glaube, das ist jetzt kein Retortenprodukt mehr, seitdem auch so die Ausrichtung geändert wurde, nicht mehr nur irgendwie Talentschmiede und Sprungbrett zu sein, sondern jetzt mit Fokus Euroleague. Das sieht echt ordentlich aus von außen.
Ja, ja, also dieser Projekt macht auf jeden Fall Bock. Also man sieht, wie man zusammenwächst, und jetzt, dass der Fokus auf Euroleague ist, ist für einen ist auf jeden Fall extrem geil. Also wir freuen uns auf jeden Fall.
Mega. Dann nächstes Jahr Seba Herrera Euroleague Player.
Hört sich gut.
Mach's
an.
Gut. Danke. Wir drücken die Daumen. Danke dir. Ciao.
Ciao.
Also ein Euroleague-Player ist er dann ab der nächsten Saison. Ich fand das, Rupert, fast schon so ein bisschen romantisch, als er erzählt hat, dass er einfach nicht mehr aufhören konnte zu weinen nach diesem Sieg. Da merkt man mal, was es auch bedeutet, wie viel die Jungs da auch reinstecken.
Ja, man muss bei ihm ja auch bedenken, wo er herkommt und wo er jetzt nochmal hergekommen ist. Also er hat es ja selber gesagt, in Santiago, in Chile aufgewachsen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, erst mit Bonn und dann mit Paris einen internationalen Titel abzuräumen und wo er auch dann in Deutschland hergekommen ist, über Kreisheim sich hochgearbeitet. Plus, was man nicht vergessen darf, er hat es ja ganz kurz angeschnitten, es gab ja auch die Saison in Oldenburg, die ein krasser Rückschritt war, wo es überhaupt nicht funktioniert hat und da hat er mit Sicherheit nicht damit gerechnet, was noch kommen könnte und ich glaube auch kaum ein Außenstehender hat daran geglaubt, dass es so hoch hinausgehen kann für ihn.
Ja, und er erfüllt halt auch diese Rolle richtig gut, wenn wir das nochmal so ein bisschen runterbrechen. Er wollte es ja vorhin nicht so groß von sich selbst sprechen, verstehe ich auch total. Aber wenn wir nur mal auf den Eurocup gucken, dann ist er in 16 Spielen 12 Mal gestartet, hat fast 20 Minuten im Schnitt bekommen. Dreierquote von fast 44% im Eurocup. Also der war schon elementarer Teil dieser Mannschaft, wie gesagt, in Oldenburg irgendwann nicht mehr zum Zug gekommen oder nicht mehr so, wie er das gerne gehabt hätte, hat sich da, glaube ich, auch so ein bisschen missverstanden gefühlt. Aber unter Isalo ist es einfach ein brutaler Hybrid, den diese beiden bilden. Einer seiner Vertrauensspieler und entsprechend auch ein wichtiger Teil in dieser Mannschaft. Also Eurocup Champion ist Paris Basketball, damit dann auch in der kommenden Saison in der Euroleague unterwegs und da auch dabei Sebastian Herrera von Crailsheim in die Euroleague. Auch nicht schlecht, haben wir auch nicht so oft. Okay, lass uns Thema Crailsheim zum BBL-Spieltag kommen, den wir heute sehr kompakt durchreiten möchten. Denn wir haben
das
noch
sagen
einiges.
Wir auch jedes Mal, ne?
Bitte?
Das sagen wir auch jedes Mal.
Ja, das machen wir aber dieses Mal auch wirklich. Ansonsten wird das hier eine Folge, die ihr bis zum Abend nicht fertig gehört habt, wenn ihr morgens anfangt. Deswegen ganz wichtig, dass wir hier schnell durchkommen und dann später nämlich noch die Niners und das anstehende Europe-Cup-Finale mit euch beleuchten können und später im Spotlight, das haben wir vorher noch nicht angesprochen, dann auch die Euroleague haben, die wir in einem kurzen Recap dann zumindest aus deutscher Sicht ganz kurz noch beleuchten wollen für euch. Also entsprechend gehen wir jetzt rein, die BBL kompakt. Robert, wir haben uns ein paar Kategorien ausgedacht und sprechen als erstes mal ganz kurz über die Tabellenspitze. Chemnitz gegen Tübingen, 113-82. Sprechen wir, würde ich sagen, gleich noch drüber über die Chemnitzer. Deswegen lassen wir das mal ganz kurz links liegen und gehen direkt weiter zu Bayern gegen Würzburg. Die Bayern gewinnen am Schluss mit 90-82, einigermaßen souverän am Schluss, oder?
Ja, Ich glaube, die Bayern hätten in der ersten Halbzeit schon weiter führen müssen, als sie es getan haben. Sie waren ein bisschen mehr als 10 Punkte in Front zur Pause.
Ja, haben aber das 9, aber unter nur 9 zu Punkte, scheißen. Ja.
Haben das dann ausgebaut, haben wieder ein bisschen eingebüßt, aber unterm Strich doch das Ding relativ souverän nach Hause gespielt. Und ich glaube, wir können in dieses Trio mit Chemnitz, die ja auch deutlich gewonnen haben, auch Alba Berlin gleich mit reinnehmen, die beim MBC gespielt haben, Revanche genommen haben für diese historische Heimpleite, die höchste Heimpleite aller Zeiten, glaube ich, war es für Alba Berlin. Sie haben auch gewonnen, 76, 67, also das Spitzentrio in der Liga hat sich schadlos gehalten und kämpft weiter um diese ersten drei Positionen.
Was ich ganz interessant finde, sag du, Ruppi?
Nee, wenn es über Alba geht, dann...
Genau, was ich ganz interessant finde, ist, dass sich die jeweiligen Gegner doch sehr stark gewehrt haben. Gerade der MBC war lange mit dabei, hat sich gut angestellt da gegen Alba, die das da so ein bisschen auch als Derby verstehen, also zumindest der MBC. Und auch Würzburg, die nach minus 19 nochmal zurückgekommen sind, um das am Schluss nochmal spannend zu halten. Sex Elias ist ausgefallen. Genauso wie Javon Best ausgefallen ist. Emmanuel Little hat sich das Handgelenk gebrochen, also der siebte Ausländer, der steht jetzt nicht mehr zur Verfügung. Owen Klaassen war lange erkrankt unter der Woche und so fort und so weiter und so fort. Also viele Ausfälle und trotzdem eben dieser Kampfgeist da, sowohl beim MBC als auch bei Würzburg. Das wollte ich nur noch ganz kurz zur Einordnung da noch mit präsentieren.
Meine Anmerkung zu Alba, es wurde ja viel geschimpft über sie in dieser Saison und so ein bisschen still und heimlich, weil ja alle über das enttäuschende Abschneiden in der Euroleague gesprochen haben, sind sie jetzt bei 10 Siegen in Folge in der BBL. Also da haben sie wirklich ihren Weg gefunden, erfolgreich zu sein, haben die beste Feldwurfquote der Liga, beste Zweierquote der Liga, sind das beste Rebounding-Team der Liga, drittbeste Offense, drittbeste Defense, drittbestes Net-Rating. Und wie gesagt, diese 10 Siege in Folge, die schicken sich an, die Chemnitzer noch von Platz 2 zu verdrängen, wenn das so weitergeht. Und dann hätten wir, wenn alles glatt läuft, mal wieder das Standardfinale. Aber so weit wollen wir jetzt mal noch nicht in die Zukunft sehen.
Ja, sehe ich auch nicht wirklich. Ich vermeide mal an der Stelle die tiefere Diskussion. Ich sehe Chemnitz aktuell als zweitbeste Mannschaft hinter dem FC Bayern Basketball. Auch wenn sie knapp gegen Alba verloren haben, aber die brennen so dermaßen, dass das, glaube ich, so ein 50,1% gegen 49,9% Ding mit Alba wäre. Von daher bin ich mir gar nicht sicher, ob Alba auf dem zweiten Platz einläuft. Wird sich alles rausstellen. Aber das ist auf jeden Fall was wir im Auge behalten sollten. Wie gesagt, keine zu lange Diskussion. Zweimal
gegen den FC Bayern Basketball. Alba Berlin gegen Bayern München hatten wir in der BBL diese Saison noch nicht. Weil das Hinspiel ist dem Schnee zum Opfer gefallen. Das heißt, da kommt jetzt spät in der Saison zwei direkte Duelle und ich denke, dass die dann auch über Platz 1, 2 und 3 entscheiden können, denn auch die Bayern sind ja noch nicht sicher auf der 1. Klar haben sie einen Siegvorsprung beziehungsweise eine Niederlage weniger als die beiden Verfolger, aber die Duelle München gegen Berlin in der BBL immer interessante Spiele und in dem Fall haben wir noch keins gesehen.
Haken dran an die Tabellenspitze und weiter zum Kampf um die Playoffs bzw. Play-Ins. Ludwigsburg, die hatten zuletzt doch durchaus gestruggelt. Gegner Heidelberg war auf dem aufsteigenden Ast. Im Spiel sah das ganz anders aus.
Ja, Ludwigsburg deutlich die bessere Mannschaft. Wichtiger Heimsieg im Kampf. Ja, um die Play-Ins. Wir haben es ja schon angesprochen. Wir haben ein bisschen diese Zweiteilung in der Tabelle, wenn wir sagen, ja, die ersten 8 haben schon ein kleines Polster vor den Plätzen 9 und 10 und Ludwigsburg steht eben mit 17 und 11 aktuell auf der 7, punktgleich mit den Bonnern auf der 6, aber auch punktgleich mit Rastafechter auf der 8. Also da geht es wirklich um jeden einzelnen Sieg und da ist für die Riesen extrem wichtig, jetzt nach dem Aus in der Basketball Champions League nur noch mit dem nationalen Wettbewerb im Kopf so wieder so eine kleine Siegesserie zu starten. Und ich glaube, das ist ihnen gegen die MLP Academics ganz gut gelungen.
Gut, dass du es ansprichst. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht drin in der Sendung. Das ist ja erst vergangene Woche passiert. Also Ludwigsburg scheidet aus der Champions League im Viertelfinale aus gegen eine sehr starke Mannschaft aus Murcia mit dem Ex-Ludwigsburger Jonah Radebeau, der übrigens in dieser Saison zweimal gegen Ludwigsburg gespielt hat. Einmal mit Galatasaray Istanbul. Dann hat er den Verein gewechselt und hat in der Champions League nochmal gegen sein altes Team und nochmal in der MHP-Arena gespielt. Ich glaube, insgesamt waren es sogar 3 oder 4 Spiele, die er dann gegen Ludwigsburg gespielt hat. Ist nach wie vor ein sehr Gern gesehener Gast in der MHP Arena. Okay, dann weiter. Oldenburg gewinnt das Niedersachsen-Derby gegen Vechta. Wenn ich davor hätte drauf tippen müssen, hätte ich auf Vechta getippt. Allein wegen des Tabellenstandes, Rupert. Am Schluss ist es aber dann Oldenburg geworden.
Ja, ich gehe mal, schlag mal in die andere Richtung rein. Ich hätte auch vorher auf Oldenburg getippt.
Okay.
Ich finde, Oldenburg hat bekanntermaßen sehr viel Substanz im Kader. Die Substanz haben sie jetzt auch größtenteils wieder zur Verfügung. Langsam aber sicher finden sie sich auch. Jetzt können sie einen Rhythmus entwickeln, können gewisse Spielkultur auch anschieben. Waren zuletzt schon formmäßig aufsteigend. Das ist jetzt der dritte Sieg in Folge gewesen. Und ich würde mich mal an einer Prognose wagen. Ich sage, Oldenburg kommt am Ende als Achter in die Playoffs. Ich sehe sie im ersten Play-in 9-10. Egal gegen wen es geht, ob jetzt gegen Hamburg, Bamberg oder Braunschweig, zu Hause als Favoriten an. Und ich würde auch, wenn sie gegen Vechta spielen, auch wenn es auswärts ist, vielleicht sogar, wenn sie in Ludwigsburg spielen, in Bonn würde ich eher nicht mitgehen, würde ich sie als leichten Favoriten sehen und tippe jetzt einfach mal, Oldenburg schafft es als Achter noch in die Playoffs, weil ich sehe unheimlich viel Substanz im Kader, die sie jetzt abrufen können. Und Dwayne Russell, der ja mit einem gebrochenen Finger spielt die ganze Zeit, hat jetzt endlich mal wieder ein richtig, richtig, richtig gutes, dominantes Spiel hingelegt. Ich traue Oldenburg noch etwas zu in der Saison. Einiges wäre jetzt zu viel gesagt. Ich glaube, im Viertelfinale ist dann Schluss. Aber angesichts dessen, wie der Saisonstart lief, haben sie noch ganz solide die Kurve bekommen.
Bold Prediction von Ruppi. Okay, ist notiert.
Dazu muss man sagen, bei Rasta Vechta auch Tommy Cusi ausgefallen
gewesen. Genau, ja, genau.
Dafür war das Spiel erstaunlich knapp. Also Vechta immer schwer zu spielen zu Hause jetzt. Ja, ohne Tommy Cusi vielleicht nicht die ganz große Überraschung, dass Oldenburg das Ding geholt hat. Aber ja, Ruppi, du sagst es, die Oldenburger auf Tabellenplatz 8 gegebenenfalls schon nicht das angenehmste Matchup für eine erste Playoff-Runde.
Klappt bisher so semi, dass wir hier durchreiten durch den BBL-Spieltag. Wir machen es schnell. Ulm gegen Rostock wird im letzten Viertel entschieden, weil die Ulmer da komplett davon ziehen. Davor eigentlich eine ganz gute Rostocker Leistung. Bonn gegen Göttingen. Auch das ein sehr souveräner Sieg. Übrigens der 8. Sieg in den letzten 10 Spielen in der BBL von den Bonnern. Und die haben ja jetzt am Dienstag ein ganz wichtiges Spiel. Spiel 3 in der Basketball Champions League steht an. Die haben ja da relativ deutlich gegen Peristeri verloren in Spiel 2 in Athen, beziehungsweise in der Vorstadt von Athen, und dürfen jetzt also wieder das Spiel 3 zu Hause ausrichten. Es ist ein Do-or-Die-Spiel, Dienstagabend. Das Ganze läuft dann auch live bei Dine. Ich werde das Ganze kommentieren, deswegen weiß ich das so genau, und freue mich auf dieses Spiel schon extrem. Ich hoffe, dass Bonda back-to-back ins Champions-League-Finale kommt. Und dann haben wir noch Bamberg gegen Hamburg. Ruppi, das war dann durchaus ein bisschen überraschend. Die Bamberger Saison ist und bleibt die ganz große Wundertüte. Es kann alles passieren.
Ja, die Frage ist, ob jetzt noch alles passieren kann oder ob das seit Arne Woltmann übernommen hat, nicht mehr so ist. Man muss schon wirklich konstatieren, nach dem Trainerwechsel ist Bamberg wesentlich stabiler geworden. Ich habe jetzt die Bilanz gar nicht im Kopf, hätte ich vielleicht mal nachschauen müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Zahlen und die Bilanz das unterstreicht, dass Bamberg einen deutlichen Aufschwung erlebt hat, seit Arne Woltmann da Cheftrainer ist und die Mannschaft wirklich gut auf Kurs gebracht hat. So, dass es jetzt nochmal richtig spannend wird im Rennen um den finalen Play-in-Spot Platz 10. Ob den jetzt Hamburg, Bamberg oder Braunschweig kriegt. Man schaut, dass Hamburg den direkten Vergleich gegen Braunschweig hat, den gegen Bamberg verloren hat und dann auf die Restspielpläne schaut, würde ich immer noch davon ausgehen, dass es Hamburg knapp schaffen wird, aber Bamberg auf jeden Fall durch den direkten gewonnenen direkten Vergleich in eine sehr gute Position jetzt vorgerückt.
Dann haben wir noch den Abstiegskampf. Crailsheim verliert in Braunschweig am Schluss und Rostock gegen Ulm, das hatten wir ja schon ganz kurz angerissen. Tübingen gegen Chemnitz ebenfalls chancenlos, das werden wir gleich nochmal ein bisschen tiefer thematisieren, wenn wir dann über die Chemnitzer sprechen. Dann lass uns rübergehen zum Tipico-Tipp der Woche, denn der kommt hier.
Der Tipico-Tipp der Woche.
Robert, wir waren erfolgreich. Das gibt's das eine, doch gar nicht.
Was ist das für eine Frage, Stacki?
In den letzten Wochen dann doch aufsteigende Form auch bei uns zu sehen.
Ja, absolut. Wir hatten ja auf einen Sieg des FC Bayern Basketball auswärts in Würzburg getippt mit mindestens 5 Punkten Differenz. Das ist aufgegangen und darum ist unser aktueller Kontostand ein Stück weit angewachsen, nämlich auf 81,20 €.
Das ist sehr gut zu wissen schon mal bis zu diesem Punkt. Jetzt ist nur noch die Frage, auf wen wir am kommenden Wochenende setzen werden. Wir haben das im Vorhinein noch nicht besprochen, werden aber jetzt, glaube ich, da etwas tiefer reingehen. Jeder von euch darf mal was reinwerfen, was er denkt, was ein ganz guter Tipp wäre.
Ja, wir haben ja die Oldenburger gerade gesprochen. Rupi hat sie gelobt, er sieht viel Substanz in der Mannschaft. Sie spielen am kommenden Wochenende gegen die Basketball-Löwen Braunschweig in heimischer Halle. Ich würde die Oldenburger vorne sehen, sogar relativ deutlich. Wie seht ihr?
Ja, sehe ich auch. Ich würde aber einen anderen Tipp wählen.
Welchen würdest du denn wählen? Und warum?
Also es gibt viele relativ klare Spiele und um jetzt mal so ein bisschen etwas mit einer voraussichtlich höheren Quote zu nehmen, würde ich sagen, Ludwigsburg gewinnt in Hamburg.
Interessant, weil ich hatte
Hamburg
mir nämlich
momentan formschwach und Ludwigsburg, ja, jetzt gegen Heidelberg war es wieder relativ stark, nachdem sie so einen kleinen Hänger hatten und ich würde sie von der Qualität her leicht vorn sehen.
Finde ich interessant. Das ist auch das Spiel, das ich gewählt hätte. Robert, ich glaube, dann überstimmen wir dich jetzt in diesem Fall. Du darfst aber den Betrag festlegen. Ludwigsburg gewinnt in Hamburg. Robert,
Fünfer?
Wie viel? Fünfer?
Fünfer.
Perfekt, machen wir. Also 5 € auf Ludwigsburg in Hamburg bei unserem Tipico-Tipp der Woche.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
So, das war's dann auch mit dem Tipico-Tipp der Woche in dieser Woche und damit ist das auch das Ende der Werbung. Dann gehen wir rüber zur Big Starting Five und die hört ihr hier erstmal per Einspieler.
Die Big Starting Five.
Starting Five. Wen habt ihr und weshalb? Wer will? Robert, du darfst.
Ja, Rupi und ich, wir haben uns ja im Vorlauf zu dieser Folge ein bisschen ausgetauscht, nennen wir es mal so, zu dieser Starting Five. Also wir können es auch präzisieren. Rupi hat einen Vorschlag gemacht, ich habe einen Gegenvorschlag gemacht. Aber Rupi darf auch gerne nochmal reingrätschen. Ich glaube, wir sind uns einig bei Dwayne Russell auf der 1. Oder Rupi, den nehmen wir. 24 Punkte, 6 Assists, 11 von 11 von der Linie verwandelt. Und auch bei Leandro Bolmaro, dem Spielmacher der Bayern, sind wir uns einig, 16, 5 und 6 aufgelegt. Er ist der zweite Guard.
Wen haben wir noch? Vor allem noch defensiv übrigens, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, fand ich seine Leistung sogar noch herausragender, weil er gegen Otis Livingston, gut, Livingston hat über 30 gemacht, aber trotzdem war er der Einzige, der ihn so richtig gestoppt hat in der Zeit, in der er auf dem Spielfeld stand. Also das auf den Statistiken nicht so deutlich abzulesen, da war Bolmaro bärenstark. Weiter auf der 3.
Auf der 3 haben wir uns dann verständigt auf Wesley van Beek von den Niners Chemnitz, 20 Punkte, Plus-Minus-Wert, plus 26, eine 24er Effektivität. Er bestätigt seine starke Form. Und dann fehlen uns noch 2 Big Men. Adrian Nelson von den Bamberg Baskets, Spieler mit dem höchsten Plus-Minus-Wert, plus 19 in dem dann doch knappen Sieg gegen die Hamburg Towers. 14 Punkte, 9 Rebounds, er ist der Starter auf der 4. Und Chilson Bango, 22, 8 und 4 aufgelegt, den höchsten Effektivität jetzt in unserer Starting Five. 32, dazu ein Plus-Minus-Wert von plus 24. Das ist schon so stattliche Zahlen. Er macht die Starting Five rund Russell, Bolmaro, Van Beek, Nelson und Bango.
Und wen hätte Rupi noch eingestreut?
Ja, bei Adrian Nelson wollte ich Robert fragen, wie er den Pick verteidigt. Er hat es aber ganz gut begründet mit der plus 19 in einem Spiel, was mit plus 6 gewonnen wurde. Ich hatte noch als Kandidaten Kevin Yebo, der 23,6 aufgelegt hat. Und Ryan Schwieger, der Verfechter, 22 Punkte, 4 Rebounds und 6 Assists eingestreut hat, wenngleich es nicht zum Sieg gereicht hat, trotzdem eine sehr starke Leistung.
Also dann kriegen die zumindest eine Honorable Mention von uns. Können wir uns darauf verständigen? Sehr gut. Okay, dann haben wir es ja doch relativ schnell durchgeschafft durch diesen BBL-Spieltag. Da gibt's, ihr seht's, überall Themen, die da auf der Straße liegen, und wir können aber auch keine 4-Stunden-Sendungen machen, deswegen versuchen wir uns da so ein bisschen thematisch zu spezialisieren. In dieser Folge ist es dann nicht so sehr die BBL, aber das kommt dann in den nächsten Folgen wieder. Und mit der BBL sind wir auch noch nicht ganz fertig, weil wir jetzt nochmal über die Niners Chemnitz sprechen möchten, die aktuell einfach geilen Basketball spielen. Vor allem, wenn man das mag, wenn Mannschaften kämpfen. Also es ist nicht immer, ich sag mal, mit der ganz feinen Klinge gespielt, aber es ist so viel Kampf und so viel Mut und so viel Enthusiasmus in dieser Mannschaft und auch in dieser Messe, also in der Halle dort in Chemnitz, das ist schon atemberaubend. Und ich finde, als ich das letzte Mal dieses Herzblut gesehen habe und auch diesen Willen, über Mannschaften so komplett drüber zu fahren, das war letztes Jahr die Bonner Truppe während der Regular Season. Habt ihr da auch schon mal so einen ersten, kam euch das schon mal in den Kopf?
Ja, gewisse Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Wir haben bei den Bonnern im letzten Jahr und bei den Niners jetzt einen sehr dominanten Coach, würde ich sagen, Rodrigo Pastore, hauptverantwortlich meiner Ansicht nach für diesen wirklich Höhenflug der Niners Chemnitz. Das kommt nicht von ungefähr. Der hat einen ganz klaren Plan für diese Mannschaft, für den ganzen Club, wo die Reise hingehen soll. Er hat genau die Spieler so zusammengestellt, wie er sie braucht für sein System. Und das spiegelt sich in den Resultaten wieder. Sie sind in der Bundesliga ganz vorne dabei und sie stehen nicht umsonst im Finale des FIBA Europe Cup. Spielen jetzt gegen Bahçe Şehir aus der Türkei. Ein Spiel schwer einzuschätzen. Sie haben leider kein Heimrecht. Vielleicht ein ganz kurzes Wort zum Modus. Es wird ja nach Hin- und Rückspiel gespielt. Das heißt, es ist theoretisch ein Unentschieden im Hinspiel denkbar. Das Hinspiel in Chemnitz, weil die Türken in der Zwischenrunde eine 6-0-Bilanz gespielt haben, die Niners nur in Anführungszeichen eine 5-1-Bilanz. Daher dieses Heimrecht im Rückspiel auf Seiten der Türken. Wir werden sehen, ob es einen Effekt hat, weil natürlich auch schon im Hinspiel nicht nur der Sieg zählt, sondern auch die Punktedifferenz.
Ja, wir haben aber gesehen, wozu Chemnitz auch im Hinspiel fähig ist. Was sie da mit Bilbao veranstaltet hatten, das war schon aller Ehren wert.
Davor mit Saragossa
ja
auch.
Den Boden geebnet dafür, um da ohne Probleme auch etwas entspannter das Rückspiel anzugehen.
Ja, die haben also um das auf gut Deutsch zu sagen, die haben die basketballerisch verprügelt im Hinspiel. Die wussten nicht mehr, wo oben und unten ist die Gegner. Sind da mit 30 Punkten im Rücken dann nach Hause gefahren und dann war das Rückspiel natürlich eher easy going. Obwohl sie sich da natürlich trotzdem reingesteigert haben und nach wie vor fokussiert waren. Das ist ja genau das, was ich meinte vorhin mit diesem Quervergleich zu den Telekom Baskets im vergangenen Jahr, dass dieser Fokus so krass ist und auch dieses Nicht-Nachlassen, egal wie es steht. Und darüber haben wir auch mit Jonas Richter gesprochen, der aktuell bei den Niners Chemnitz sowas wie der Defensivminister ist auf den Big-Man-Positionen. Sein Vertrag läuft aus, auch darüber haben wir mit ihm natürlich gesprochen und über die Liebe der Chemnitzer Fans und natürlich auch, wie es in diesem Finale denn abgehen wird gegen den türkischen Vertreter, gegen Bahçe Şehir. Das Interview mit Jonas Richter hört ihr jetzt. Jonas, wenn man euch von außen so beobachtet, dann sieht das so ein bisschen aus, als würdet ihr in so einem fahrenden Zug sitzen und ihr seid einfach unaufhaltsam. Wie fühlt sich das denn an, in diesem Zug zu sitzen?
Ja, also die Saison bisher auf jeden Fall wahnsinnig positiv für uns, denke ich, kann man sagen. Fühlt sich mega gut an, mit den Jungs da auf dem Feld zu stehen und wirklich jedes Spiel irgendwie, ja, zurzeit irgendwie konstant Leistung abzurufen. Bin sehr froh, irgendwie ein Teil davon zu sein.
Hast du eine Erklärung, warum ihr so konstant seid, jetzt im Gegensatz zu den vergangenen Jahren? Da wart ihr auch schon gut mit dabei, aber dieses Jahr, finde ich, ist nochmal irgendwie ein Level drüber. Warum könnt ihr das jedes Mal aufs Neue abrufen?
Also ich denke, wir haben viele, viele erfahrene Spieler dieses Jahr. Ich denke, alle wissen so ein bisschen, worauf es ankommt. Alle unfassbar professionell. Das merkst du auch im Training, dass alle wesentlich zeitiger vor Trainingsbeginn da sind, schon an ihrem Game arbeiten, nach dem Training länger bleiben. Und ja, dann auch im Spiel, ne, wenn man jetzt egal eigentlich gegen welchen Gegner es geht, keiner wird irgendwie auf die leichte Schulter genommen, sondern jeder Gegner wird mit so einer Professionalität angegangen. Und ja, ich denke, das steckt ein bisschen an und macht einfach nur Spaß zusammen.
Du nennst es nett, die Professionalität. Ich glaube, den Gegnern geht eure Professionalität immer mal so richtig auf den Zeiger. Weil das eben genau, ich finde, das ist genau das Phänomen in dieser Saison, dass ihr, das erinnert fast so ein bisschen an die Bonner von letztem Jahr, dass ihr über die Gegner einfach drüber fahrt. Also, dass ihr nicht nach 10, bei 10 Vorsprung, bei 12, bei 15, bei 20 irgendwann sagt Stopp, sondern dass ihr komplett drüber fahrt. Woher kommt das? Ist das eben nur diese Disziplin? Ist es Professionalität? Ist es vielleicht auch eine Charakterfrage dieser Mannschaft? Kannst du das irgendwie erklären?
Also ich denke, das kommt auch ein bisschen vor allem von Rodrigo, unserem Coach, dass er uns das so ein bisschen mit eingeimpft hat, dass wir da wirklich mit voller Energie 40 Minuten spielen und eigentlich diese No-Scoreboard-Mentality, sagt er immer, eigentlich egal, wie es steht, dass du einfach mit voller Energie spielst, auch wenn du vielleicht schon mit 20 Punkten vorne bist im vierten Viertel, ja, willst du einfach gar keinen Zweifel daran lassen, dass du jetzt quasi das bessere Team gerade in dem Moment bist. Und ja, ich denke, deswegen spielen wir da wirklich bis zum Schluss einfach mit 100%.
Ja, ihr habt ja diese Zusatzbelastung in Anführungsstrichen, die euch sicherlich auch viel Spaß macht im FIBA Europe Cup, der jetzt natürlich vor der Türe steht, das große Finale, Hin- und Rückspiel. Fangen wir erstmal mit dem Modus an, Hin- und Rückspiel, wie gefällt dir das?
Ja, also bisher hat es ja ganz gut funktioniert, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Genau gegen die beiden spanischen Teams hatten wir ja immer zuerst das Auswärtsspiel, was beide Male sehr deutlich für uns ausgegangen ist. Und ja, dann hatten wir halt eine komfortable Situation zu Hause. Jetzt Finale, das erste Spiel zu Hause. Ich denke, deswegen wird es da umso wichtiger, dass wir eben das umsetzen, was wir gerade gesagt haben, mit 40 Minuten wirklich volle Energie und 100% Fokus spielen. Weil, ja, ich glaube, Istanbul steht nicht umsonst in dem Finale. Und ich denke auch auswärts dann das zweite Spiel. Und vor so vielen Fans wird auch auf jeden Fall schwer für uns.
Ja, ihr spielt dann ja sogar in der Ölka Arena, da wo normalerweise Fenerbahce spielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, 13.500 Zuschauer, die reinpassen. Ich weiß nicht, inwiefern die voll bekommen, aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, stimmungstechnisch next level.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade die türkischen Clubs, die machen ja auch noch mal sehr, sehr viel Stimmung. Deswegen ja, umso wichtiger das erste Heimspiel für uns vor heimischer Kulisse. Ich denke, unsere Fans sind auch wahnsinnig heiß, haben ein bisschen was vorbereitet irgendwie an Choreo, wenn ich das so mitbekommen habe. Und ja, ich glaube, wir können uns echt drauf freuen.
Das glaube ich allerdings auch. Mal gucken, ob er dann so drüber fegt, wie die spanischen Zeitungen das geschrieben haben über ihre Teams. Ich weiß nicht, habt ihr das irgendwie mitbekommen? Hat mir nämlich euer Pressesprecher mal durchgeschickt. Wie ein Tornado seid ihr da drüber gefegt. Die sind ja mal sehr bildlich in ihrer Sprache. Okay. Und sie waren nicht vorbereitet auf den Chemnitzer Tornado auf jeden Fall, der dann am Schluss über sie drüber gerollt ist. Viele, gerade in der Basketballwelt, es gibt vier verschiedene europäische Wettbewerbe. Ihr spielt im leistungstechnisch vielleicht niedrigsten oder wahrscheinlich sogar niedrigsten Wettbewerb. Das wird von vielen so ein bisschen belächelt. Den würdest du bestimmt widersprechen nach der Saison, die du bisher gespielt hast und die ihr bisher gegen Teams gespielt habt, oder?
Ja gut, ich glaube, in dem Gefälle ist halt sehr groß in dem Wettbewerb. Ich glaube, du hast schon auch sehr gute Teams dabei, wie jetzt zum Beispiel diese spanischen Clubs, Bilbao, Zaragoza, dann hast du aus Italien, haben wir gegen Varese gespielt, die, denke ich, auch nicht schlecht sind. Und jetzt halt gegen Istanbul. Aber ja, du hast auch Teams dabei, die vielleicht jetzt noch nicht so etabliert sind europäisch, aber nichtsdestotrotz, sowas musst du, also du musst erstmal so weit kommen, denke ich, in so einem Wettbewerb. Ist auch nicht so einfach und ja, deswegen sollte man das, denke ich, auch nicht unterschätzen.
Ja, und vor allem auch die Motivation aufbringen, dann an so einem Dienstag oder Mittwoch irgendwo im Kosovo dann anzutreten in irgendeiner Halle, die bei uns nicht mal irgendwie Pro B Standards erfüllen würde, oder?
Ja, also gerade dieser Auswärtstrip, ich erinnere mich ja, wie es gerade gesagt, das Kosovo-Rumänien, da war teilweise, hat es in die Halle da sogar ein bisschen reingetropft im Kosovo. Da ist immer einer schnell aufs Feld gerannt, hat da ein bisschen was weggewischt und dann ging es weiter, während wir auf der anderen Seite waren. Aber solche Spiele musst du auch erstmal irgendwie gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die sind sogar häufig noch schwerer zu gewinnen, als wenn dann da mal ein großer Name reinkommt, wie Bilbao oder sowas, die man ja auch aus dem europäischen Basketball kennt.
Ja.
Du bist geborener Chemnitzer, du kommst aus Chemnitz, hast immer dort Basketball gespielt, kennst natürlich auch die Niederungen des Chemnitzer Basketballs, die noch gar nicht lange her sind. Was würde das der Stadt bringen, wenn ihr da den ersten europäischen Titel überhaupt holt?
Ja, also ich denke, das ist einfach erstmal so eine Auszeichnung auch für die Arbeit vom Chemnitzer Basketball der letzten Jahre, ne? Wenn man sieht, wie weit sich das alles entwickelt hat, wäre das schon so eine Belohnung da mit einem Titel. Und ja, auch für die Region. Ich meine, du hast jetzt hier nicht so viele gute Sportmannschaften. Ich denke, da stechen wir als Niners schon ein bisschen raus zurzeit. Und du merkst einfach, dass die Euphorie in der Stadt immer größer wird, was Basketball angeht. Und ich denke, so ein Titel trägt nur dazu bei, den Trend da noch fortzusetzen. Ja.
Ja, woran würdest du festmachen, dass die, oder womit würdest du dir erklären, dass ihr aktuell so eine krasse Entwicklung macht? Was sind da die Faktoren dafür?
Also es gibt ja, ich denke, mit Rodrigo und unserem Geschäftsführer Steffen, das ist auf jeden Fall zwei große Konstanten, die, denke ich, über die Jahre das Team immer, sage ich mal, besser zusammengestellt haben, immer aus den Vorjahren gelernt haben, wie auch letztes Jahr aus dem Jahr gelernt haben, jetzt vielleicht wieder mehr auf Erfahrung gesetzt, auf Amerikaner gesetzt und ja, da jedes Jahr irgendwie einen Schritt nach vorne machen, im Hintergrund gut arbeiten, die mehr Sponsoren ranziehen, mehr Gelder und ja, alles so ein bisschen breiter aufstellen.
Breiter aufstellen, auch im Thema Halle. Ich war neulich bei euch zum Kommentieren, als ihr gegen Alba gespielt habt. Da war Michael Kretschmer, der Ministerpräsident Sachsens, da, der hat gesagt, wir wollen hier eine neue Halle in Chemnitz bauen, wir wollen das forcieren. Auch nochmal so ein Zeichen auch von der Politik dann, dass es gesehen wird, dass es vorangeht. Wie nehmt ihr das als Spieler auf?
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall irgendwie eine Ehre, dass man da auch von der Seite irgendwie gepusht wird, gesehen wird und die Bock haben, da das Projekt weiter zu unterstützen. Und ich denke auch, dass das ein guter nächster Schritt sein könnte, da irgendwie eine Halle in Chemnitz zu bauen, die da vielleicht nochmal ein paar mehr Zuschauer fasst und ja, die dann so ein bisschen auch ja, dazu beiträgt, dass der Club sich noch weiterentwickeln kann.
Zuschauer, deren Liebling du bist, das hat man ja auch bei diesem Spiel gesehen. Du hattest ein paar Meilensteine geschafft, die aber immer auswärts, also keine Ahnung, ich glaube, den 1000. Punkt in der BBL und so weiter und so fort, aber immer auswärts, dafür konntest du nicht so gefeiert werden. Dann gab es neulich eine Choreografie nach dem Alba-Spiel, einzig und allein für Jonas Richter, von den Fans. Wie fühlt sich das an für dich? Was ist das für dich, für eine Wertschätzung auch?
Ja, das ist natürlich wahnsinnig. Also ich glaube, ich habe mittlerweile echt eine ja, besondere Verbindung auch so zu unseren Ultra-Fans auch, sage ich mal. Und ja, es ist Wahnsinn, was die mir da teilweise für eine Wertschätzung entgegenbringen mit den Choreografien, mit den Bannern, die da machen und den Gesängen. Und ja, fühlt sich einfach richtig, richtig schön an, da irgendwie ein Teil davon zu sein.
Ja, und die Fans haben das ja auch nicht ohne Hintergedanke gemacht. Das muss man auch dazu sagen. Dein Vertrag läuft aus. Jeder weiß, dass du möglicherweise gehen könntest nach der Saison. Wie ist da aktuell der Stand bei dir? Ja, wie ist der Stand?
Das ist immer, ich glaube jetzt, ich versuche immer so ein bisschen, mir nicht so viele Gedanken während der Saison über sowas zu machen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich wichtig, dass ich erstmal am Mittwoch im Kopf beim Finale bin. Wir spielen dieses Jahr auch Playoffs und ich glaube erstmal sehr wichtig, mental gar nicht zu weit nach vorne zu gucken, sondern jetzt im Moment zu sein und die Saison bestmöglich einfach abzuschließen.
Letztes Jahr wurdest du mit Alba stark in Kontakt gebracht. Da haben dich schon ein paar direkt schon quasi bei Alba unterschreiben lassen. Oder war es vorletztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war es. Wie gehst du mit solchen Dingen um für dich persönlich? Spielt das irgendwie eine Rolle oder schiebst du das so weit zur Seite, dass du überhaupt gar keine Ahnung davon hast und nichts davon hören möchtest?
Wie gesagt, ich versuche das echt immer auszublenden, wenn da irgendwelche Gerüchte irgendwie kommen oder was. Ja, gebe ich eigentlich wirklich nicht so viel drauf. Ich versuche da wie ich es gerade gesagt habe, so in der Saison zu bleiben und gar nicht mit dem Kopf da irgendwie mir irgendwas auszumalen, sondern ja, bestmöglich noch zu performen.
Lass uns noch ganz kurz über eure Kaderstruktur sprechen. Wir hatten zu Beginn der Saison immer wieder gesagt, der Kader könnte vielleicht ein bisschen dünn sein, gerade wenn man im FIBA Europe Cup weit kommt, in der BBL dann auch eine gute Rolle spielen möchte. Jetzt seid ihr im FIBA Europe Cup unglaublich weit gekommen. Jetzt wirkt es eigentlich eher so, als ob diese Kaderstruktur euch zugute gekommen wäre, dass ihr eben früh durchgestartet seid, dass ihr eng zusammengerückt seid.
Ja, ich denke, wir hatten ja am Anfang wirklich ein bisschen Verletzungspech. Ich denke, da hätte man wirklich drüber nachdenken können, dass der Kader vielleicht ein bisschen zu klein ist. Aber ich denke, das waren alles keine dramatischen Sachen. Alle sind wieder fit seit einer ganzen Weile schon. Und deswegen, also ich glaube, das kommt uns zugute, dass jeder da seinen Anteil auf dem Feld hat, dass jeder seine Spielzeit bekommt, wirklich in dem System, in dem wir spielen, auch seine Touches auf dem Feld bekommt, jeder involviert ist und so auch jeder das Zugehörigkeitsgefühl zum Team hat. Und ja, das ist, denke ich, auch eine Stärke von uns.
Das, was wir von außen befürchtet haben, dass die Müdigkeit gerade zum Ende der Saison eine größere Rolle spielen kann, spürst du bisher nicht?
Nee, ich denke, wir machen da einen sehr guten Job, was so dieses Load-Management angeht. Also ich finde, wir rotieren gut auf dem Feld durch. Wir an den Tagen, wo wir keine Spiele haben, reduzieren wir dann halt oder passen das Training an von der Intensität. Und ja, ich denke, dadurch sind wir alle fit und haben auch keine Verletzungsprobleme.
Jetzt habe ich nur noch zwei Fragen an dich. Zum einen, ja. Wer wäre aktuell dein MVP, wenn du wählen könntest?
Ich würde mit Kevin Yebo gehen.
Warum?
Ja, weil Kevin erstmal eine wahnsinnige Saison spielt. Ich denke, der hat das letztes Jahr ja schon gezeigt, dass er sehr, sehr stark spielt. Und ich finde, dieses Jahr einfach nochmal eine Schippe draufgelegt. Und das in einem Team. Wir sind momentan zweiter Platz. Also eines der Top-Teams mit und hier einer unserer Leistungsträger. Und einfach so konstant wirklich seine Leistung abruft. Deswegen für mich auf jeden Fall MVP-Kandidat.
Da musst du mir nur noch die zweite Frage beantworten, die du im Training bestimmt schon seit mehreren Monaten versuchst. Ich weiß nicht, wie erfolgreich. Wie stoppt man Kevin Yebo? Oder müssen wir dann nach der Saison drüber sprechen, dass da keine Geheimnisse verraten werden?
Ich wollte gerade sagen, wenn ich es wüsste, dann würde ich es nicht verraten.
Okay, es ist akzeptiert. Seine Spielweise ist ja sehr speziell, würde ich es mal nennen. Ja. Es hat irgendwie so ein bisschen was von Thomas Müller auf den Basketball übertragen. Total unkonventionell, seine Drehungen und Wendungen, seine Fakes. Es überrascht mich sogar immer wieder und ich will gar nicht wissen, wie das ist als Gegenspieler. Aber du wirst es ja tagtäglich im Training haben.
Ja, also ich denke, ja, Kevin ist auch ein sehr instinktiver Spieler, glaube ich. Er hat ein sehr, sehr, sehr gutes Körpergefühl und weiß einfach immer genau irgendwie, wie er seinen Körper einsetzen kann auf dem Feld und wann er attackieren kann und wann nicht. Und ja, ich denke, das macht ihn vor allem auch aus und ist dadurch sehr, sehr schwer und unvorhersehbar, sage ich mal, zu verteidigen. Und ich glaube, da haben sich schon viele Teams irgendwie einen Zahn ausgebissen an ihm.
Ja, Kevin Yebo für die Offensive, Jonas Richter für die Defensive. Wie weit kann es gehen? Wofür reicht das? Ist das erster europäischer Titel plus Finale BBL?
Gut, das soweit weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich denke erstmal, dass das Mittwoch ein sehr wichtiges Spiel für uns wird, so ein Wegweiser. Und wir werden alles geben, das zu gewinnen.
Seid ihr gut genug für beides? Was ich gerade gesagt habe?
Ja, ja, oder? Ich tue mir da immer schwer mit solchen Prognosen, wirklich. Aber werden wir jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht.
Okay. Wir drücken auf jeden Fall für alles die Daumen. Danke für deinen Besuch bei uns.
Alles klar, vielen Dank. Ich danke dir.
Soweit also Jonas Richter. Wenn ihr tippen müsstet, auf wen würdet ihr tippen?
Chemnitz.
Ja, klar. Chemnitz. Die Niners machen das. Klar.
Robert, ich habe dich noch im Ohr, du hast schon mit Beginn der Vorrunde gesagt, die Chemnitzer sind für dich der ganz große Favorit in diesem Pokal, dass es eine deutsche Mannschaft wird. Hast du dich festgelegt, welches genau wird, wusstest du da noch nicht, aber die Chemnitzer waren auf jeden Fall ganz hoch in deiner Gunst damals schon. Warum?
Weil sie guten Basketball spielen. Ohne Wenn und Aber. Und klar, die Mannschaften im FIBA Europe Cup, die gegnerischen Teams sind schwer einzuschätzen. Die türkische Mannschaft ist genauso ein Paradebeispiel. Die stehen in der türkischen Liga irgendwo im Nirgendwo, haben aber doch ganz gute Leute, wenn wir einen Blick auf den Kader werfen. Da ist ein Taylor Cavanaugh, der bei Alba Berlin schon gespielt hat. Da ist ein Phil Scrub, den man aus der Easy Credit BBL kennt. Da steht mit Dejan Radonjic, ein Euroleague-erfahrener Headcoach an der Seitenlinie, hat Roter Stern Belgrad trainiert, hat die Bayern trainiert. Also das ist keine schlechte Mannschaft, aber ich glaube, dass die Niners gefestigt genug sind und vor allem auch dieses Selbstvertrauen haben aus den vorhergehenden Runden, das ihnen diesen Sieg bringen wird. Also Rupi hat es gesagt, wenn Bilbao mit 25 oder 26 gewinnt das Hinspiel, ich traue denen auch sowas jetzt im Hinspiel des Finals zu. Es wird ein super spannender Modus, weil es eben nicht nur um Sieg oder Niederlage geht. Oft hast du in den Playoffs, ist es egal, ob du mit einem gewinnst oder mit 20 gewinnst, in diesem Modus ist es überhaupt nicht egal. Da kannst du hier im Hinspiel schon wirklich dir den Weg ebnen und ich glaube, dass die Niners das tun werden.
Ja, sie interpretieren das ja auch für sich, hat ja auch Jonas Richter gesagt, auch so, dass sie diesen Modus besonders gut können, weil er ihnen eben schon das ein oder andere Mal entgegengekommen ist jetzt in den letzten Runden. Sie wissen da, was auf sie zukommt und deswegen sehen sie das auch durchaus als Positives. Was da genau als Gegner auf sie zukommt, das ist auch sehr interessant. Wir begeben uns jetzt nämlich auf einen kleinen Ausflug in den türkischen Basketball. Die nächste Runde, Viertelstunde, werdet ihr ein Interview mit Begüm Ünal hören, einer türkischen Journalistenkollegin, die mittlerweile in Deutschland lebt, sich aber mit dem türkischen Basketball im Speziellen sehr gut auskennt und auch uns ein paar Hintergründe aufzeigt, woher diese Mannschaft eigentlich kommt, was sie ausmacht, was da auch der, vielleicht auch der politische Hintergrund ist hinter dieser Mannschaft. Und das Interview mit Begüm Ünal, das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Beggy, es steht ein großes Finale an für die Niners aus Chemnitz und zwar gegen einen türkischen Club und du musst uns zuallererst mal kurz bei der Aussprache helfen. Wie wird dieser Club ausgesprochen?
Bahçeşehir Kolleji. Hallo zusammen, by the way. Ich bin Begüm oder Beggy. Es heißt Bahçeşehir Kolleji.
Okay, Bahçeşehir Kolleji. Sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall schon mal notiert, nicht zu verwechseln mit dem Fußballclub Başakşehir, richtig?
Ja, richtig. Der hat gar nichts zu tun mit.
Gar nichts.
Başakşehir ist der Erdogan-Club, korrekt?
Ja, es gehört früher zum Municipalität von Istanbul. Und danach, sie müssten einfach eine Privat-Sportverein sein, weil Fußball ist. Eine professionelle Sportart in der Türkei. Also Fußball ist die einzige professionelle Sportart im Regel, auch wenn alle sind professionell. Und sie müssten eine so ein AG sein. Dann es ist Wechsel zum Başakşehir. Weil und Başakşehir ist eine so ein so ein Zone von Istanbul. Also in der Nähe von neue Flughafen.
Okay. Also das mal als kleinen Ausflug in den Fußball. Wir wollen aber natürlich auch beim Basketball bleiben und beim jetzigen Gegner von den Niners Chemnitz. Vielleicht sprechen wir erstmal kurz über das Sportliche. Was ist das für eine Mannschaft? Wo kommt die her? Wie ist die in der Türkei zu bewerten? Ist das ein Abstiegskandidat? Duellieren die sich regelmäßig mit Fenerbahce um die Tabellenführung? Wo sind die aktuell aus deiner Sicht? Ist das ein kleinerer, ein größerer Club?
Es ist eine der kleineren Clubs, aber es ist auch mittelgroß, ich würde sagen. Es ist aus Istanbul. So, wenn du bist eine so Mannschaft aus Istanbul, es ist eine Privatmannschaft, dann ich erkläre das gleich auch. Deswegen, es ist nicht so große Mannschaft, Başakşehir derzeit. Vielleicht in Zukunft, wir können über das auch sprechen. Und derzeit ist mittel- bis kleinere Clubs in BSL, in der Superliga. Und Başakşehir ist ein interessanter Club, weil sie sind, also in Türkei, wir haben viele Privatschulen. Und Başakşehir ist eine der größten Privatschulenmarken in der Türkei. Und sie sind in mehr als 60 Provinzen Türkei hat 81 Provinzen, deswegen sie sind fast in alle Städte in der Türkei und sie haben mehr als 140 Schulen, von Kindergarten bis Highschool. Und sie haben auch eine Universität, auch heißt Bahçeşehir. Deswegen eine große Familie. Ich glaube, sie haben über in der Schulen 20.000 Lehrer insgesamt. So, deswegen ist es wirklich große Privatschule-Netzwerk. Und die Gründer von Bahçeşehir College selbst, die Schulen, ist Enver Yücel. Er ist ein Mathematiklehrer und dann die Geschäft geht sehr gut, 40, 50 Jahre her, und er hat jetzt viele Schulen und 7 Jahre im Jahr 2017. Sie haben auch, der Sohn von Enver Yücel hat Basketballmannschaft gegründet, weil viele türkische Unternehmen haben Interesse in der Sport. Also.
Okay.
Wie ist der Verein finanziell so einzuschätzen im Vergleich mit den dicken Fischen, mit Fenerbahce, mit Efes, vielleicht auch mit Galatasaray oder Beşiktaş?
Also, die sind Fenerbahce, Beşiktaş und Galatasaray sind Mitgliedmannschaften. Sie sind AG, sie müssen AG sein in der Fußballzeit, aber sie sind Mitgliedschaftsvereine wie Real Madrid und Barcelona. Und sie sind Sportvereine. Aber Bahçeşehir gehört zu einem Unternehmen und das ist Bahçeşehir College, so diese Familie. Und die Familie also macht Geld, also profitiert von Bildung. Ja, sie investieren auch in Bildung, eine sehr wichtige Bildungsinstitution in der Türkei, aber auch sie profitieren von Bildung und sie investieren dieses Geld zum Basketball. Es ist einer der nicht einfache Thema in meiner Sicht. In einer Sicht, du profitierst von Bildung und dann Bildung muss für Bildung sein, aber dann auch, sie haben viele tausende Schüler. Und sie sehen die professionelle Sportler und die Schulen investieren auch in Basketball. Also das ist in der Kinder, Jugendliche. Verstehst du?
Ja, auf jeden Fall. Geld wird mit Bildung verdient und das Geld, geht dann wieder in die Basketballmannschaft, wobei Bildung im besten Falle ja frei ist und jedem zugänglich, aber in dem Fall ist es halt schwierig.
Ja. Also wenn du bist auch in der Website von der Mannschaft, du siehst, dass die Sponsoren sind einfach die Schulen und Universität und auch manche andere Unternehmen. Aber ja, Geld ist verdient von Bildung einfach. Mhm.
Also. Was ich ja bei den Istanbuler Clubs immer sehr interessant finde, ist, was für Fans haben die, wie werden die angesehen, was für unterschiedliche Gruppierungen gibt es da, die zu den Spielen hingehen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe es, als ich jetzt zuletzt in Istanbul war, war ich unter anderem mal in Beşiktaş das Spiel. Da wurde mir gesagt, das ist eher so ein bisschen die Arbeiterschaft, politisch etwas linker orientiert. Wo steht der besagte Club, den ich jetzt, dessen Aussprache ich vermeide an der Stelle, dahingehend bei den Fans, und wie ist das zu vergleichen mit Galatasaray, mit Fenerbahce, mit Efes?
Also, über Fenerbahce, Galatasaray und Beşiktaş zu sprechen, das ist ein ganz anderes Thema, weil die sind, also in alle Städte in der Türkei, sie sind Fans, sie haben Fans von überall, nicht nur Türkei, aber das, auch in Deutschland, alle Leute mit dem türkischen Familie oder so, Wurzel, und sie haben alle eine türkische Mannschaft, und die drei, und das ist was anderes. Und auch in Galatasaray, Beşiktaş ist ein bisschen mehr Linke, man sagt, und Fenerbahce auch seit Jahren, Galatasaray ist auch so am Ende, weil sie haben zu viele Fans, 30 Millionen Fans, und du kannst nicht sagen, dass die sind rechte, linke, ich würde für die Big 3 nicht so sagen. FS ist klar, eher linke, weil sie sind ein FS ist ein Bier. Marke, so du kannst nicht Erdogan sein. Und es, die Familie, so Anadolu Holding, das ist auch eine Unternehmensmannschaft. Sie sind auch eher Linke, aber für Bahçeşehir, hier, das Yücel-Familie, ich könnte nicht sagen, dass sie haben so direkte Verbindung mit Politik. I mean, sie sind viel größer geworden in den letzten 20 Jahren, die Schulen, ja, richtig, aber die Familie, die haben wirklich keine öffentliche Verbindung mit Politik. Und sie sind einfach Bildungsinstitutionen, Unternehmen, einfach so.
Welche
Okay,
Atmosphäre wird die
verstehe.
Arenas erwarten, wenn das Finale in der Ülker
Genau.
Arena stattfindet? Wird die
Es
Halle
ist,
voll werden?
ich glaube ja, weil die Kinder, so in Istanbul, einfach nur in Istanbul, sie haben mehr als 20 Schulen und dann auch die Eltern und dann Lehrer. Und es ist einfach. Die Fans sind einfach die ganze Schule und die
Die Kunden
Schüler.
quasi, wenn wir es so formulieren
Ja.
wollen, ja.
Ja, Kunden, aber es ist einfach so, dass wenn die Eltern sind nicht zufrieden mit diesem Geschäftsmodell, dann sie können die Schule von den Kindern wechseln. Und einfach so.
Okay.
Ich
Weißt
glaube,
du
es
oder?
wird voll.
Ja,
Voll.
okay. Das ist genau. Und Stimmung wird gut. Das können wir, glaube ich, auch festhalten, gerade
Ja.
bei so einem Finale. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Die Messe Chemnitz wird auch brutal voll. Es gibt ja sogar in der Messe Chemnitz dann auch ein Public Viewing beim Rückspiel, wo dann das Spiel zusammen geguckt wird. Übrigens läuft alles live bei Dein. Solltet ihr unbedingt einschalten. Lass uns noch ein letztes klären, Beggy. Es gab vor längerem mal, das hatte ich irgendwo auf einer englischen Basketballseite gelesen, die Vermutung, dass Beşiktaş möglicherweise fusionieren könnte mit Başakşehir Kolej.
Ja.
Was kannst du uns dazu sagen? Ist das noch im Bereich des Möglichen? Ist das sinnvoll?
Also, der Gründersohn, wie gesagt, Hüseyin Yücel, und sie ist der seit Vizepräsident von Beşiktaş im Dezember. Das ist, sie hätten die Wahl im Dezember, letzter Dezember. Und vor der Wahl, der derzeitige Präsident hat veröffentlicht. Also, er hat gesagt, ab nächstes Jahr Beşiktaş und Bahçeşehir will merge und sie werden unsere Hauptsponsor und sie werden auch unsere Halle bauen und das wird unser erster Schritt zum Euroleague-Mitgliedschaft. Das ist das Ziel. Aber derzeitige Präsident Hasan Arat von Beşiktaş Präsident hat so gesagt und dann auch der so Gründer, so Sportvereinsgründer ist der Vizepräsident. Familie ist öffentlich Beşiktaş-Fans und wir werden es sehen. Aber das war ein fast gleiches Thema für Efes. 15 Jahre. Wir haben immer gesprochen in der Türkei. Ah, vielleicht ab nächstes Jahr Efes und Beşiktaş sind zusammen, weil auch Tuncay Özilhan, der Gründer von Efes, der Mannschaft, der auch der Geschäftsführer von Holding, ist auch ein großer Beşiktaş-Fan. Bis jetzt ist nicht passiert, aber ich glaube, jetzt wird realisiert, aber ich weiß nicht, wie es ist möglich ab nächstes Jahr, weil sie haben zwei Coaches, zwei Verträge und es ist immer auch gesprochen, dass vielleicht Nemanja Bjelica wird GM, weil
Okay.
er war dabei in der Varese-Spiel mit der Präsidentin. Sie haben eine Präsidentin, Begüm Yücel. Sie haben zusammen die Spiel geschaut, das Spiel geschaut.
Okay. Und das hat
An
natürlich
der
dann nochmal die Gerüchteküche nochmal mit angeheizt. Also wir werden das gekonnt abwarten, ob es dann tatsächlich zu dieser Fusion kommt oder nicht. Auf
Ja.
jeden Fall wird jetzt erstmal spannend sein, wer dieses Finale gewinnt, die Niners Chemnitz oder eben Der türkische Club, den Rupert nicht aussprechen möchte. Wenn du tippen müsstest, Begüm, wem würdest du deine Vote geben? Was glaubst du? Kannst du es einschätzen?
Also, ich schaue, ich habe nicht Zeit für alle Spiele. Ehrlich zu sein, ich habe beide Mannschaften nicht wirklich gesehen, aber ich folge beide Ligas und ich weiß, dass Chemnitz in dieses Jahr super und sie sind schon in der Playoffs in Bundesliga und Başakşehir ist nicht sehr gut in der Liga, in der 10. Sie sind auf dem Platz 10 in der türkischen Liga, aber für beide Mannschaften ist es eine schwere und sehr wichtige Spiel, der Titel, und ich kann nicht also sagen, und ich denke, dass beide Mannschaften haben viel Druck, und ich wünsche einfach, dass wer verdient mehr, dann sie müssen gewinnen. Ich kann nichts mehr sagen,
das, leider. Das nehmen wir so hin. Das ist eine diplomatische Antwort.
Ja, ich muss so sein, weil ehrlich, was soll ich sagen? Weil
ja,
ich habe heute alle Artikel über diese oder Fieber-Meinungen gelesen, aber jeder hat eigene, so, ja, niemand weiß. Ich das glaube, stimmt. Das Spiel, die Spiele sind 50-50.
Na, dann hoffen wir mal auf Hochspannung. Begüm, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast und für deine Expertise zum türkischen Basketball. War sehr schön
danke
mit dir.
Ihnen.
Und danke, dass du vor allem auf Deutsch mit uns gesprochen hast. Das ist außergewöhnlich und verdient nochmal ein großes Lob. Danke dir. So viel also dieser Ausflug. Extrem interessant aus meiner Sicht. Ich bin aber auch ein kompletter Freak, was sowas angeht, weil es mich bei solchen, gerade ausländischen Clubs, die ich nicht kenne, unglaublich interessiert. Das habe ich irgendwie seit Kindheitstagen an, dass mich sowas immer interessiert. Woher kommt der Club? Was machen die da? Ist das ein Club aus der Arbeiterklasse oder aus, keine Ahnung, aus dem Geschäftsumfeld, oder was passiert da eigentlich? Ich finde das immer super interessant, und das hat uns hier Begüm super gut mitteilen können. Auch so einen Rahmen drumherum gegeben. Und ich verstehe das absolut, dass es auch mittlerweile schon in der Kritik steht, wenn du auf der einen Seite Geld für Bildung nimmst und es auf der anderen Seite in eine Basketballmannschaft, in sowas in Anführungsstrichen plumpes wie eine Basketballmannschaft reinsteckst. Also die Kritik kann ich nachvollziehen.
Ich würde nicht sagen, dass eine Sportmannschaft plump ist, weil es ja auch bildungsmäßig einen riesigen Effekt hat, was auch das ganze Soziale angeht. Man kann sogar jetzt argumentieren, das wird Robert als Lehrer wissen, dass Schüler lernbereiter sind oder bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie Sport gemacht haben, dass das generell auch förderlich ist. Man lernt ganz viel über Gemeinschaft, über Grundwerte. Also ich glaube, das würde ich jetzt nicht so, ich weiß, wie du es meinst und von welchem Punkt du kommst. Das ist ja auch Profisport. Und
genau. Jetzt, also über Sport und den sozialen Einfluss müssen wir nicht reden. Das ist absolut nicht 100%
bei dir.
Nee, das ist
klar. Du brauchst ja auch durchaus diese Leuchttürme, um Kindern überhaupt einen Anreiz zu bieten, wo es hingehen kann, dass sie überhaupt die Sportart kennenlernen oder Sport kennenlernen, dass sie Vorbilder haben, dass sie das Ganze sehen. Also es ergibt schon zu einem gewissen Grad Sinn. Natürlich gibt es dann auch Punkte, wo es über den entsprechenden Grad hinausgeht. Das definitiv.
Ja. Wollen wir auch nicht zu weit in die politische Diskussion abdriften. Wir haben nämlich noch genug Basketballdiskussion vor uns.
Ja.
Also das erwartet auf jeden Fall die Niners Chemnitz. Das erwartet den vielleicht kommenden FIBA Europe Cup Champion. Wie viele Mannschaften, habt ihr das gerade auf der Platte, haben denn schon den FIBA Europe Cup respektive den Vorgänger davon gewinnen können aus Deutschland? Ich habe drei im Kopf.
Drei.
Robert zeigt zwei.
Ich habe die BG Göttingen und die Frankfurter aktuell.
Und der MBC.
Stimmt. Neulich gab es die Ausstellung, ne? Zum richtig. 20-Jährigen.
Zum 20-Jährigen, genau.
Gute Trivia.
Unter welchem Trainer? Ehemaliger Bundestrainer, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Henrik Dettmann?
Richtig.
Ah. Ja, das stimmt, das stimmt.
Also ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht völligen Quatsch.
Nee, 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 ich habe auch, so hab auch was im Hinterkopf.
Ja.
Dass es Henrik Detmann war.
Hm.
Interessant, ja. Die BG Göttingen unter John Patrick.
Genau.
Und Frankfurt mit Gordy Herbert, ne?
Gordy Herbert, ja.
Ha, schon zwei. Also wer den FIBA Europe Cup gewinnt, der kann quasi später auch Bundestrainer werden. Können wir das, glaube ich, so festhalten, oder? Gordy Herbert natürlich, Henrik Detmann und auch John Patrick war ja schon in der näheren Auswahl, bevor es dann Gordy Herbert geworden ist.
Gut, also Rodrigo Pastore, den Namen sollte man sich notieren.
Nicht nur deshalb, nicht
auch
nur
beim
deshalb.
Auch beim DBB.
Okay, dann steigen wir jetzt ein in unsere Kategorie. Hier ist für euch
das Big Spotlight.
Und in diesem Spotlight wollen wir jetzt nochmal vom vierten europäischen oder vom vierthöchsten europäischen Wettbewerb in den höchsten europäischen Wettbewerb, zumindest vom Spielniveau her, rüberwechseln und auch vom finanziellen und von allem anderen drumherum auch, also in die Euroleague natürlich, und wollen uns die Euroleague-Saison der beiden deutschen Teams nochmal etwas genauer anschauen, denn die ist seit dem vergangenen Donnerstag für beide beendet. Robert, vielleicht mal erstmal aus Münchner Perspektive, Platz 15, nur 13 Siege, 4 Stück haben gefehlt zu den Play-Ins. Wie ist dein Fazit?
Ja, unterm Strich, glaube ich, ist die Saison enttäuschend aus Münchner Sicht. Das, glaube ich, ist auch intern die Meinung. Die Bayern kommunizieren so ein bisschen nach außen. Ja, eine Saison der verpassten Chancen. Ja, kann man so sehen, es waren viele knappe Spieler dabei, die man verloren hat. Man hat aber auch einige knappe gewonnen, wenn man sich an den Game-Winner bei Partizan erinnert oder das Heimspiel gegen Mailand, als Serge Ibaka noch so einen vogelwilden Dreier reinwirft. Das Hinspiel bei Aswell, das in der Verlängerung schon zweimal verloren war und dann doch noch gewonnen wurde. Also nur an den knappen Spielen festzumachen, weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist.
Unterm Strich müssen wir es eher an den Spielen gegen auch die Top-Teams, gegen absolut, die du halt auch mal gewinnen musst, festmachen, oder?
Auch mal wäre gut. Du sagst es, Stacki, gegen die Top 7 haben die Bayern keinen einzigen Sieg geholt. 0-14.
Unfassbar.
Ja. Und dann, damit muss man sagen, wenn du keinen Sieg holst gegen die ersten 7 der Tabelle, dann hast du im Endeffekt in den Playoffs, / Play-Ins, eigentlich auch nichts verloren.
Du hast fast jedes Spiel vor Ort begleitet, in München zumindest, die anderen auch alle gesehen. Was würdest du sagen, fehlt diesen Bayern, dass sie dort ankommen, wo sie ankommen möchten, mindestens in den Play-Ins oder wie es auch angekündigt wurde, ich finde relativ großspurig, was nicht negativ gemeint ist in diesem Fall, dass sie in den nächsten 10 Jahren die Euroleague gewinnen wollen?
Ja, darüber müssen wir vielleicht separat sprechen. Wenn wir jetzt mal über diese Saison diskutieren, was fehlt? Ich glaube, es fehlt einerseits ein Stück weit Erfahrung auf wichtigen Positionen, vor allem auf der Spielmacherposition. Und es fehlt im Vergleich zu den Teams, die auf den Plätzen vor allem 1-7, 8, 9 auch stehen, wenn wir FS noch dazu nehmen, auch Qualität in der Spitze. Also Spielertypen wie einen Campazzo, einen Larkin, einen Baldwin. Wir können die Liste ewig fortführen. Diese Spieler, vor allem auf der Guard-Position, haben die Bayern nicht, weil sie schlicht nicht bezahlbar sind. Und dann hast du mit der Euroleague halt einen Wettbewerb, in dem jeder Fehler eiskalt bestraft wird. Und von diesen Fehlern haben die Bayern einfach ein paar zu viele gemacht. Auch schon in der Hinrunde, als man Spiele hatte in Belgrad gegen Tel Aviv, das Spiel eigentlich im Griff hatte und dann unterlaufen, ich glaube, es waren Bolmaro, 2, 3 Turnover an der Mittellinie. Das Spiel dreht sich, du verlierst. Das sind genau diese Niederlagen, die sich halt diese absoluten Top-Teams nicht leisten. Ja, und dann steht am Ende Platz 15 zu Buche.
Du, glaubst du denn, dass die neue Halle, in die die Bayern dann kommende Saison ziehen, dass die nochmal einen entscheidenden Push geben kann, auch wenn dann irgendwie vielleicht sogar regelmäßiger auf Glasboden gespielt wird? Weil Marco Pešić hat ja das Interview zuletzt gegeben, in dem er gesagt hat, das Ziel muss es sein, in den kommenden 10 Jahren die Euroleague zu gewinnen.
Lass mich da noch ganz kurz mit einschieben. Ich hatte nämlich die gleiche Frage wie du, Ruppi. Es ist ja diese Pay Gap da, die ist nicht wegzudiskutieren, dass du auf den entscheidenden Positionen nicht die Qualität in den Spielern hast, weil du sie dir nicht leisten kannst. Ist das denn möglich, diese Pay Gap zu schließen mit der neuen Halle, die Ruppi gerade angesprochen hat, und mit den zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeiten, beispielsweise über den Glassfloor?
Ein bisschen vielleicht, komplett würde ich sagen, definitiv nein. Also da wird es immer Teams geben, die deutlich mehr investieren können. Ich glaube, wir hatten es in einer der letzten Folgen schon thematisiert. Real Madrid, Barcelona, wenn die jede Saison regelmäßig zwischen 27 und 30 Millionen Euro / Dollar miese machen, das wirst du mit keiner deutschen Mannschaft, die solide wirtschaftet, jemals matchen können. Da werden die Bayern, da wird Alba Berlin einen anderen Weg finden müssen. Die neue Halle, glaube ich, wird schon zu einem Faktor werden. Ich glaube, das wird ein Reiz für Spieler, wenn die Halle jetzt fertig ist im Sommer. Es soll eine der modernsten Arenen Europas werden. Da wird in Sachen Vermarktung und so weiter einiges gehen. Ich denke auch, dass die Bayern, was Spielerverpflichtung angeht, schon wieder versuchen, einen Kader dahinzustellen, der bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen, so gepaart mit Kontinuität aus dem jetzigen Kader, den punktuell zu verstärken und dann zu versuchen, eben mit einem Jahr mehr Erfahrung für Spielertypen wie Bolmaro, wie Francisco, da eben den nächsten Schritt zu machen und das Ziel, die Euroleague irgendwann zu gewinnen oder zumindest ins Final Four zu kommen, ist extrem ambitioniert. Dass es nicht unmöglich ist, haben wir die letzten Jahre gesehen. Die Bayern waren zweimal in Spiel 5 im Viertelfinale. Dann bist du schnell in dem Final Four und in dem Final Four, du or die, du weißt dann nie, was passiert. Da muss nicht die beste Mannschaft die Saison über auf einmal den Titel gewinnen. Aber es wird schwierig, aber extrem spannend, das Projekt in München da jetzt weiter zu verfolgen.
Ja, letzte Frage noch zu Bayern, wie das aus deiner Sicht ist. Du hast gesagt, man muss andere Wege finden. Wie können diese anderen Wege aussehen? Ich habe irgendwie nichts Konkretes in den Fingern, wo ich sagen könnte, ich kann mir vorstellen, dass es so oder so funktionieren soll. Wenn weiterhin Mannschaften, wie du schon sagst, irgendwie 30 Mille miese machen können und du kannst es eben nicht, weil da keiner dasteht und dir die Taschen wieder füllt. Du musst irgendwie zumindest einigermaßen wirtschaftlich arbeiten. Ich verstehe den Weg zum Erfolg nicht, weil der Weg zum Erfolg doch nicht ausschließlich, aber durch von großen Teilen vom Geld abhängt.
Ja, das ist die Krux an diesem System. Da wird viel über Kontinuität gehen müssen. Ein Spieler wie Leandro Bolmaro ist 22, 23 Jahre alt. So einen Spieler, den haben die Bayern jetzt in der kommenden Saison noch unter Vertrag. Der muss dann halt auch mal den nächsten Schritt gehen und so ein Führungsspieler werden auf der Eins. Den fertigen Spieler à la Shane Larkin, à la Campazzo, à la Calates, die übrigens auch alle Ü30 sind, den werden die Bayern nicht bezahlen können.
Und vor allem irgendwie nicht, wenn.
So muss dieser Weg aussehen. Das ist ja schwer.
Vor allem, wenn noch weitere Big Player mit den Geldscheinen in der Tasche mit einsteigen sollten in diesen Wettbewerb. Ruppi, lass uns aber auch über die Berliner sprechen, die haben ebenfalls es nicht geschafft, sich in die Play-ins oder Play-offs zu spielen. Sie sind so weit weg davon wie selten eine Mannschaft. Nur 5 Siege aus 34 Spielen, 5-29 am Schluss die Bilanz. Was würdest du für einen Strich drunter ziehen unter diese Berliner Euroleague-Saison?
Ja, ich erinnere mich, in der ersten Klasse, da gab es immer rote Striche und schwarze Striche, als es noch keine Noten gab. Da würde ich auf jeden Fall mit diesem extra fetten Edding einen schwarzen Strich drunter ziehen, weil 5 Siege sind natürlich viel zu wenig. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist die schlechteste Euroleague-Saison seit Khimki Moskau pleite gegangen ist. Die hatten damals 4 Siege. Und man muss sicherlich die Voraussetzungen bedenken, die Berlin hat. Das ist eine der Mannschaften mit einem sehr geringen Budget verglichen zur restlichen Konkurrenz. Eine Mannschaft, die komplett neu aufgebaut wurde, die im ersten Jahr eines wahrscheinlich wieder 3-Jahres-Zyklus ist. Sehr vielen jungen Spielern, sehr unerfahrenen Spielern. Das war von vornherein klar, dass sie jetzt nicht um die Playoffs und auch nicht um die Play-ins mitspielen werden. 5 Siege finde ich trotzdem arg wenig. Es gab sicherlich auch knappe Spiele, die man hätte gewinnen können, aber mitunter waren die Niederlagen so deutlich und so, so krass. Also das hat, da hat auch ein Aswell, was dann am Ende, glaube ich, 3 Siege mehr gesammelt hat, nicht so klar verloren. Das war schon mitunter ein Klassenunterschied. Da kann ich dann auch verstehen, wo dann diese Gerüchte mal herkommen. Alba, Euroleague, naja, sportlich, lass sie doch in den Eurocup absteigen. Was gibt's denn überhaupt noch die Lizenz? Ich finde das, wie gesagt, auf Basis jetzt dieser Saison, einer Saison ein bisschen unfair und überzogen. Aber 5 Siege sind, kurz gesagt, einfach zu wenig. Ohne Frage.
Start in den Zyklus haben wir schon mehrfach thematisiert. Sehe ich auch. Allerdings, vielleicht ist das auch eine Verklärung der Vergangenheit, kommt ja dann auch öfter mal vor, habe ich diesen Start in diesen Zyklus, ich sag mal, deutlicher gesehen, bevor, als es losgegangen ist mit Peyton Siva, mit Luke Sigma und so weiter und so fort, wen wir da alles mit dabei haben. Wenn ich mir jetzt den Kader von Alba angucke, dann sehe ich wenig Spieler mit diesem auf der einen Seite Potenzial, dass sie lange bei Alba sind und ihnen so exorbitant helfen können. Also vielleicht einen Johannes Thiemann, aber ob der bleibt, steht auch in den Sternen. Dessen Vertrag läuft nach der Saison aus. Und ob der sich nochmal das geben möchte, so das Zugpferd zu sein, das weiß ich auch nicht. Andererseits fehlen mir auch die Perspektivspieler, wo ich sag, die explodieren innerhalb von 2 Saisons so dermaßen, dass sie à la Fontecchio oder so direkt in die NBA gehen. Also wie siehst du da die Möglichkeiten, vor allem in Bezug auf die Entwicklung dieser Mannschaft? Ja, jung, aber wenig absolute Supertalente aus meiner Sicht.
Ja, gebe ich dir recht. Also internes Wachstum ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wenn du mit der Mannschaft in ähnlicher Zusammensetzung kommende Saison wieder an den Start gehst, wirst du mehr als 5 Siege holen.
Ja, aber wirst du dann 10 holen oder wirst du halt 6 oder 7 holen? Weil ich bin nämlich eher bei 6 oder 7. 8.
Nein, weil du hast natürlich, das sagst du völlig richtig, du hast keinen der Spieler, vermutlich keinen der Spieler, der richtig explodiert im Procci, da würde ich das schon zutrauen. Der ist jetzt verletzt, fällt bis Saisonende aus. Matteo Spagnolo hat es phasenweise gezeigt, aber auch nicht, dass du sagst, das wird, wie gesagt, ein Fontecchio. Giga Samar hatte große Schwierigkeiten, hat sich jetzt zuletzt ein wenig stabilisiert, aber auch nicht auf Euroleague-Niveau, ja.
Malte Delo,
Jonas Matisek traue ich auch noch zu, dass sie besser werden, aber wahrscheinlich auch noch nicht in dem Maße. Und wenn du dann Johannes Thiemann verlierst, wird das schon schwierig zu kompensieren sein. Man muss vielleicht schon schauen, dass man auch auf den ausländischen Spots da nochmal etwas hochkalibriger zulegt.
Ja, in Berlin ist ja die gleiche Thematik wie beim FC Bayern Basketball. Auch da muss man irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Nur wissen wir das auch aus politischen Verhältnissen in Berlin. Sehr viele Menschen, sehr geringe Wirtschaftsleistung insgesamt und damit natürlich dann auch irgendwie Probleme, Sponsoren ranzukriegen. Dazu hast du eine super krass hohe Dichte an anderen Bundesligisten, die von diesem eh schon kleinen Sponsorenpool auch noch mit abschöpfen. Also ich sehe jetzt auch nicht das riesen finanzielle Potenzial, dass da Berlin, keine Ahnung, in der nächsten Saison plötzlich das Doppelte an Budget hat oder so. Also sie müssen ja quasi auf diese Jugendförderung setzen. Nur die guten jungen Spieler, habe ich zumindest den Eindruck, bekommst du halt auch nicht mehr so wie früher, weil du ja Euroleague-Minuten verteilst, weil du bestimmt auch aber am unteren Ende der Nahrungskette im finanziellen Bereich bist und gleichzeitig natürlich dann aber auch die Aussicht nicht geben kannst, wir holen jetzt in dieser Saison vielleicht irgendwie 10, 11, 12 Siege und gucken mal in Richtung Play-Ins, sondern sind halt dann irgendwie in der letzten Saison zumindest 5 gewesen. Also mir fehlt da irgendwie so der Ansatz, wo ich sage, das ist die Möglichkeit, wo es weitergehen könnte. Robert, wie siehst du das?
Ja, das ist extrem schwierig. Wir hatten es auch in den letzten Folgen ja schon mal angesprochen, wo die Perspektive ist von Alba. Ja, es muss diese Spielerentwicklung sein. Ich traue Matteo Spagnolo definitiv diesen nächsten Schritt zu. Aber hievt er eben Alba auf dieses nächste Level, um mit diesen wirklich ganz dicken Fischen in der Euroleague sich messen zu können? Wir sehen es ja an den Bayern, die finanziell sicherlich nochmal eine Stufe höher gestellt sind als Alba Berlin, wie schwer die sich schon tun mit erheblichem finanziellen Einsatz. Es ist ganz, ganz schwer für beide deutschen Vertreter. Dennoch ist es unfassbar wichtig, dass Alba Berlin auch kommende Saison in der Euroleague spielt, generell für den deutschen Basketball.
Absolut.
Um auch dieses Gleichgewicht in der Liga zu haben, um auch Reibungspunkte haben für Teams wie Chemnitz, wie Bonn. Nicht mehr, dass nur die Bayern der alleinige Leuchtturm wären. Daher Alba Berlin, ich sehe es wie Rupi, eine Saison jetzt wirklich, wirklich schwach, was Anlass zu Kritik auch internationaler Natur gibt. Da muss nächste Saison wieder ein bisschen mehr kommen, auch was die Bilanz angeht, was diese Competitiveness, wie es die Amis sagen würden, angeht. Ich traue ihnen das auf jeden Fall zu. Aber ist das ein Team, das um die Playoffs, Play-ins spielen wird? Ich habe aktuell noch meine Zweifel.
Ja, allein für das Gleichgewicht in der Bundesliga ist es von allerhöchster Bedeutung, dass es zwei Euroleague-Teams gibt, die sich da duellieren, die auch dann deswegen auch bessere Spieler bekommen. Das ist natürlich auch so, die dann auch in der BBL auflaufen. Also es ist unabdingbar, dass Alba Berlin in der Euroleague bleibt und entsprechend hoffen wir natürlich, dass das dann da in den nächsten Jahren auch der Fall ist. Gut, machen wir einen Strich drunter. Beides mal enttäuschende Saison in der Euroleague. Auf jeden Fall, das können wir, glaube ich, so weit sagen. Die ist damit für die deutschen Teams beendet. Aber wir können noch einen kleinen Ausblick geben, denn der geile Basketball geht weiter unter der kompletten kommenden Woche. Zum einen eben in der Euroleague, denn es ist die Woche der Play-Ins. Es trifft Maccabi auf Baskonia und Efes auf Bologna. Läuft beides bei Magenta Sport. Da solltet ihr unbedingt einschalten. Und ansonsten, ja, Dienstagabend Spiel 3 in der Basketball Champions League und Mittwoch dann das Finale im FIBA Europe Cup mit Chemnitz. Beides bei Dein zu sehen. Ich glaube, sehr viel besser kann eine Basketballwoche nicht werden, außer wenn vielleicht noch ein paar deutsche Teams in der Euroleague mit dabei wären, oder?
Aber auch diese Euroleague-Play-Ins, die werden es in sich haben. Also ich lege jedem wirklich dieses Spiel Maccabi gegen Baskonia ans Herz. Alleine wegen Marcus Howard, wer den noch nicht spielen hat, sehen, das ist ein unfassbarer Scorer. Also der wirft den Ball eigentlich nur, wenn er ihn hat. Dann aber sicher.
Aber dann noch, genau.
Aber der hat gescored die letzten, keine Ahnung, 34, 36, 35 Punkte gegen, auch gegen die Top-Teams in der Euroleague. Also der ist mittlerweile, glaube ich, auch Topscorer nach der Regular Season geworden, hat sich dann auch noch ganz oben geschoben. Also der Typ ist echt ein Highlight. Und das wird ein super spannendes Spiel. Und das andere Spiel auch zwischen Efes, das vielleicht gerade heißeste Team in Europa, das sich da noch auf die Neuen gespielt hat, gegen das vielleicht kälteste Play-In-Team, gegen Virtus Bologna. Also das gibt auch sicherlich gute Basketballunterhaltung.
Dürfen wir uns drauf freuen. Gut, Männer, das war's, würde ich sagen, für diese Woche, oder?
Hat
noch einen Zettel. Ja. Rupi hat einen
Spickzettel.
Rupi hat einen Spickzettel. Das ist schon.
Ja, wollten wir das nicht machen? Ja,
natürlich.
Oder?
Das All Euroleague First Team.
All Euroleague First Team. Ja,
eben.
Ja,
Rupi,
okay.
Schieß
okay,
los.
Okay.
Wen hast du auf dem Zettel?
Rupi, hau mal raus.
Wen habe ich auf dem Zettel? Ja, auf der Guard-Position den MVP. Den haben wir, glaube ich, alle, ne? Mike James. Können wir abhaken, wie beim Bingo-Spiel so?
Können wir machen?
Habe ich auch, ja.
Jawohl. Als zweiten Guard, ich habe mir schwer getan, hätte drei Leute zur Auswahl, den von dir angesprochenen Marcus Howard, Wade Baldwin und Shane Larkin. Bei Larkin hätte ich lange Zeit gesagt, der Rekord von Efes ist vielleicht doch zu schwach, wenngleich das bei dem All-First-Team ja gar nicht unbedingt so sehr das Kriterium sein muss. Letzten Endes habe ich mich dann auch trotzdem für ihn entschieden. Wie sieht's bei euch aus? Robert nickt.
Ich hatte auch Baldwin und Larkin auf dem Zettel. War ich hin und her gerissen. Wäre aber auch mit Mike James und Shane Larkin auf den Guard-Position gegangen.
Ich habe das nicht gelesen. Ich habe die Hausaufgabe nicht erfüllt. Ich gebe es zu.
Ach so,
ja, ich habe die Hausaufgabe nicht erfüllt.
Ja, okay, Robert, dann hau du mal zwei Frontcourt-Spieler raus.
Ja, ich finde, auf der 3 ist es extrem schwierig.
Super schwierig.
Die 3 war echt die schwierigste Position. Ja. Ich habe mich für Mario Hezonja von Real Madrid entschieden. Einer von zwei Spielern, die eine 50-40-90-Saison gespielt haben. Ja, und Real Madrid mit Abstand die beste Mannschaft in dieser regulären Saison. Hezonja finde ich schon oft herausstechend, daher würde ich ihn auf die 3 setzen. Wen hast du?
Ja, auch unheimlich schwierig getan. Ich habe hier für zwei Forward-Positionen wahnsinnig viele Kandidaten. Unter anderem Tadas Zedakerskis habe ich mal überlegt, weil er wirklich eine gute Saison gespielt hat. Der ist letzten Endes nicht geworden. Nigel Hayes-Davis, aber nicht wegen des 50-Punkte-Spiels, sondern wegen der soliden Saison zuvor. Alec Peters war ein ganz heißer Kandidat. Ich habe mich dann entschieden einmal für Toko Shengelia. Hat zwar nur in Anführungsstrichen 29 Spiele gemacht, aber ich finde, das ist noch okay bei 34. Und war maßgeblich hinter diesem super Saisonstart von Virtus. Auch insgesamt eine wirklich gute Saison von ihm, wenngleich Bologna am Ende so ein bisschen kalt gelaufen ist. Und dann habe ich auch überlegt, einen von Real müsste man auch haben, Hezonja oder Musa. Ich habe dann Canan Musa genommen.
Ja, auch einer meiner Lieblingsspieler in der Euroleague.
Absolut, ja. Der macht Spaß.
Şengelia habe ich auch auf der 4, eine überragende Hinsicht hat er gespielt. Ohne Şengelia wäre Bologna nie und nimmer auf Rang 10 eingelaufen. Ja, auf Center einigen wir uns vielleicht wieder relativ einfach. Ich habe Matthias Lesor von Panathinaikos Athen auf der 5.
Da einigen wir uns relativ einfach.
Sehr gut. Dann haut nochmal kurz raus. Robert, lese nochmal deine vor und Ruppi, du deine getrennt voneinander.
Also ich habe Mike James und Shane Larkin im Backcourt, Mario Hezonja auf dem Flügel, Toko Shengelia auf der 4 und Matthias Lesor auf der 5.
Ich habe die gleiche Aufstellung, nur Canan Musa anstelle von Mario Hezonja.
Ja, sehr viel.
MVP haben wir beide, Mike James, MIP Alec Peters, wenn ich die Liste fortführen kann, Sixth Man Shima Monike, Coach Ergin Ataman und beim Defender habe ich mir schwer getan.
Oh, Defender ist ganz schwierig.
Das ist immer schwierig. Also grundsätzlich wären es ja fast immer die großen Spieler und sicherlich kann man da Eddie Tavares wie immer nennen. Ich mag es dann, wenn es auch mal irgendwie so ein Guard wird oder ein Außenspieler. Ich glaube in der BBL, Javon Best hat dieses Jahr eine sehr gute Chance. Man könnte sicherlich auch über Jerian Grant vielleicht nachdenken.
Auch ein extrem guter Verteidiger.
Ja.
Kleine Trivia zum Abschluss, als wir über Hezonja gesprochen haben, Rupi. Einer von zwei Spielern, der 50, 40, 90 geworfen hat. Wer ist der zweite Spieler?
Das habe ich tatsächlich überlegt, als du das gesagt hast, wer der zweite sein könnte. Haben wir ihn erwähnt heute?
Nein.
Jetzt gerade? Nein.
Ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein Spieler, der schon mal im All-Euroleague First Team stand. Ich meine vor 2 Jahren.
Okay, dann ist es nicht Campazzo.
Wir können es noch ein bisschen eingrenzen. Es ist sogar einer, der für ein deutsches Team spielt.
Okay. Ja, jetzt ist es einfach, Rubi. Es gibt
es ist immer noch nicht einfach, Robert.
Natürlich. Es gibt nur einen von einem deutschen Team, der in einem All-Euroleague-First-Team
ist. Ah ja, das stimmt. Wenn man die zwei zusammenzählt, dann ist es...
Ach so, ja, dann muss es Vlado Lucic sein.
Ja. Das hat mich tatsächlich überrascht.
Ja, klar, natürlich.
20
klar.
Spiele, 53% Zweier, 46% Dreier, 92,5% wow. Freiwürfe.
Hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Wie viele Spiele hat er gemacht?
20.
Okay, dann ist es vielleicht ein bisschen Untergang, weil er nur 50% mitgespielt hat.
Ja, das kann natürlich sein. Ich kannte den Fakt schon, weil mir Robert im Vorgespräch für das Spiel Würzburg gegen Bayern, das ich kommentiert habe, habe ich ein bisschen mit Robert geschnackt, um dann noch ein paar Insights zu bekommen. Hat er mir schon mal mitgeteilt, deswegen habe ich mich gerade nicht so eingemischt. Aber ich habe auch noch eine Trivia für euch. Wessen Teammate war Shima Monike im College? Dessen Roommate sogar. Nicht nur Teammate, sondern Roommate.
Also ich sehe, irgendwie kommt es mir so rüber, wie bei Instagram oder Twitter, sehe ich ständig irgendwie Stories, in denen Shima Monike so einen Shoutout bekommt. Aber ich habe keine Ahnung. Ich
auch gibt. Die manchmal auch gibt. So er hat durch. Jetzt vor kurzem wieder eins gegeben, und zwar genau an den Spieler. Hatte mit dem Euroleague-Finale zu tun.
Ich sehe das auch immer auf Social Media.
Mit dem Euroleague-Finale.
Euro-Cup-Finale, sorry.
TJ Shorts.
Richtig. 100 Punkte für Robert, ab 101 gibt es eine Waschmaschine. So, wunderbar. Aber heute wird leider nicht mehr gespielt. Ich muss dich enttäuschen, Robert.
Wir haben wahrscheinlich aber auch 100 Minuten Podcast schon durch an dieser
mindestens.
Stelle.
Mindestens.
Daher, glaube ich, ist es gut, wenn wir ein Ende finden.
So ist es. Robert ist knapp XXL vorbeigeschraubt an der Waschmaschine. Rupert ist noch in Gedanken bei seinen Partynächten in Chemnitz und die werden hoffentlich dann auch weitergehen mit den Finals. Das Finale also jetzt am Mittwoch und dann kommende Woche das Rückspiel. Ja, ich würde sagen, wir haben euch gut vorbereitet. Mir hat es großen Spaß gemacht, wie immer, viele Interviewpartner und euch dabei zu haben. Immer eine große Ehre. Und ihr dürft uns sehr gerne eure Meinung schreiben. Wie immer an podcast@big-basketball.de oder auch gerne an uns persönlich über Social Media. Und lasst uns sehr gerne auch ein Follow da auf unserer neuen Podcast-Seite, die dort Big Post Game heißt, powered by Tipico bei Instagram. Da gerne ein Follow da lassen. Dann seid ihr rundum gut informiert. Macht's gut, startet gut in die Basketballwoche und genießt vor allem den vielen Basketball. Bis ganz bald, wir hören uns. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.